Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt.
Trotz Alternative.
So sieht's aus. Und ja, ich werde gleich Alex schon gratulieren. Natürlich läuft's darauf hinaus, dass wir auf ein geiles, schönes Turnier und eine schöne Bronzemedaille zurückblicken von Walkenhorst Winter. Wir schauen natürlich auf Timmendorf rauf. Ich plugge meinen neuen Podcast, damit wir bis zum Ende dranbleiben. Und ja, also wir haben alles durchgekaut, was Timmendorf angeht. Und ich denke, das hat sich definitiv gelohnt, oder?
Ja, das war gut. Und ich hatte vor der Aufnahme ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen lediert bin von gestern. Aber ich glaube, das haben wir noch gut über die Bühne gebracht. Ich verabschiede mich. Ich mache für heute Feierabend. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode.
Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froha. Stop!
Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this. Deutschland holt Gold! Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Alexander.
Vielen Dank, lieber Dirk. Wozu gratulierst du mir?
Zu einer Medaille, die du mit Sicherheit 24 Stunden wieder umhattest. Natürlich nach Casey Patterson, der goldenen Regel. Es ist zwar nur Bronze geworden, aber ich würde sagen, den Umständen entsprechend perfekt gesagt. Gelaufen. So könnte man irgendwie die ganze Geschichte auch nennen. Also ich meine, der potenzielle Turnierverlauf war ja durch den Seed 4 halt vorher so ein bisschen vorgegeben, aber abseits von der nicht vorhandenen, absolut krassen Überraschung, halt die haushohen Favoriten rauszukegeln, ist ja eigentlich alles super gelaufen, oder nicht?
Ja, du hast alles zusammengefasst. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es ja, heißt.
Das ist ohne Scheiß so, ne? Nein, wir wollen natürlich noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil ich muss echt sagen, ich will direkt schon mal vorwegnehmen, ohne Scheiß. Also ich habe wirklich Respekt vor der Leistung, Mann. Ohne Scheiß. Also ich war so als Team-Chemie-Manager auch so ein kleines bisschen stolz natürlich auf meine Jungs, weil das war natürlich nicht leicht. Also muss man mal sagen, also für beide nicht leicht. Ich meine, was bei dir da alles mit reinschwingt, das können sich, glaube ich, inzwischen alle Hörer da feststellen. Also in einem Szenario, in einem Setting, in einem Turnier, ja, auf dem viele, viele Menschen rumlaufen und einige davon dich mit Sicherheit hätten
einfach
gerne
scheitern sehen wollen,
versagen sehen wollen, damit man danach wieder sagen kann, haha, ja, guck mal, jetzt scheißt er hier rein. Und dann so der letzte Sargnagel, dass natürlich die Karriere von Alex Walkenhorst auch schon längst vorbei ist und dass das alles sportlich nichts mehr wird. Und da dem Druck da so standzuhalten und wirklich, also zumindest das, was ich gesehen habe, mit einer guten und dann auch mit einer lockeren Leistung, auch also gut nach außen verkauft, so auch im Umgang mit Svenny und so, Teamchemie war on point. Hat mir extrem 10, gefallen, Mann. Und das, ja, ich war halt wirklich so. Und deswegen muss man einfach sagen, Respekt, und ja, das war gut. Das war wirklich einfach gut.
Danke, Dirk. Vielen Dank. Das bedeutet mir aus deinem Mund bedeutet mir das viel. Es gab viele, die das jetzt so gesagt haben. Es war auch viele, die dann so überrascht sind, weißt du? Dann habe ich so überlegt, warum die überrascht sind, dass wir so gut miteinander umgehen, ne? Und sonstiges. Habe ich so überlegt, na klar, weil wir im Endeffekt, wann haben wir das letzte Mal, sag mal, vor Deutscher oder in der Öffentlichkeit, nicht irgendwie in Chitumal mitten in der Nacht oder so, und auch da sind wir ja gut miteinander umgegangen auf Court 2 oder so, sondern man kennt uns im Endeffekt in den letzten 14, 15 Monaten halt nur von der Beachliga, und da haben wir uns halt die ganze Zeit nur angesägt, so, ne? Also deswegen ist auch, also es war so Teamchemie von vielen, so, boah, guck mal, die haben sich ja richtig lieb. Ja, natürlich haben wir uns lieb, wir wollten da jedes Spiel gewinnen, verdammte Scheiße. Da ging es jetzt um Medaillen und um Titel, ne? So, deswegen finde ich so auf der einen Seite verständlich, aber auf der anderen Seite auch irgendwie interessant, dass die Leute das jetzt so betonen oder auch du das jetzt so betonst. Das ist so, ja, aber das ist schon richtig. Es war ein schweres Turnier für mich. Aber es ist mir irgendwie ganz, ganz locker von der Hand gegangen, muss ich sagen. Also spielerisch wie auch sonst so im Umgang. Ich habe mir fest vorgenommen, nicht auch nur ein bisschen Angriffsfläche zu bieten, ne? Das ist die ganze Zeit mitgelaufen, egal auf welcher Basis. Ja. Das hat perfekt funktioniert, Mann. Das hat perfekt funktioniert. Auch dann immer wieder, egal ob ich ein Interview geben musste oder so, einfach nur, glaube ich, ganz saubere Worte gefunden und so, immer nur positiv und so. Und ich glaube, das hat auch schon wieder alle, es kotzt alle an, dass ich mich nicht daneben benommen habe. Und ich lache mich kaputt, ey.
Ich will direkt mal ein Thema aufgreifen, weil das ist ja so ein bisschen das Unromantische an so einem Baum ist ja wirklich vorher, ja, dass man den Ausgang eigentlich vorher kannte. Also wir werden natürlich später nochmal auf das Duell gegen Tolle Wickler eingehen, weil das ja auch zumindest im ersten Satz sehr gut aussah, was ihr da geliefert habt und da durchaus gezeigt habt, dass ihr auf jeden Fall mal mithalten könnt, dass Tolle Wickler auf jeden Fall im Durchschnitt natürlich das deutlich bessere Team sind. Ist klar, das wusste auch vorher jeder, aber dass ihr da richtig gut mithalten könnt, habt ihr gezeigt so. Aber du schaust halt vorher auf den Baum, und klar, man kann jetzt wieder sagen, hättet ihr halt davor besser, / gesünder sein müssen, um da halt mehr Punkte, besseres Seeding zu haben. Aber es ist halt ein bisschen, ist halt ekelhaft so. Du guckst halt drauf und du weißt halt, obwohl wir vielleicht, wenn wir aufs Teilnehmerfeld gucken, das zweitbeste Team hier sind im Teilnehmerfeld, werden wir halt sehr wahrscheinlich maximal Dritter, weil wir halt gegen Tolle Wickler spielen. Und ich will dich direkt mal fragen, ihr hattet ja theoretisch die Option. Denkt man da vielleicht mal so eine Millisekunde drüber nach, dass man bewusst das zweite Spiel verliert, um dann halt in den anderen Baum zu rutschen, dass du halt auf jeden Fall ins Finale kannst und wenn alles normal läuft, Tolle Wickler dann gehen kannst?
Nee, also denke ich nicht drüber nach, weil am Ende, also da muss ich ganz, die Antwort ist für mich halt super einfach und für Svenny so auch, ne? Am Ende ist halt, musst du Tolle Wickler schlagen, um deutscher Meister zu werden. Das war auf dem Turnier jedem relativ schnell klar. Die waren beide fit, die waren jetzt beide nicht in 100% Shape, die waren jetzt in keiner WM-Form, aber die haben sich schon dahin periodisiert, so wie man das ja sagt, und sind jetzt einfach gerade, sind gerade gut dabei und haben jetzt hier für die 2-3 Wochen halt jetzt, sie spielen auch King of the Court, glaube ich, jetzt diese Woche in Utrecht und dann nächste Woche die EM. Da sind sie jetzt halt, haben sie sich voll drauf vorbereitet und waren einfach das Team, was sie schlagen muss. So, Sven und ich waren beide schon deutscher Vizemeister. Es wäre also scheißegal, wann du gegen die verlierst, ob wir am Ende jetzt Zweiter oder Dritter werden. Ja, ist dann halt so. Ich glaube, so weiß jeder, der da drauf guckt, weiß jeder, naja, also die hätten auch durchaus Zweiter werden können. Gibt nicht wenige, die gesagt haben, das Halbfinale war das geilste Spiel des Turniers. Gerade der erste Satz so. Und dann können wir da einen Haken dran machen. Deswegen denke ich an so einen Scheiß. Also habe ich wirklich nicht gedacht. Also kein bisschen. Ich glaube Sven auch nicht. Habe ich zwar nicht, haben wir nicht drüber gesprochen, aber ich würde mal sagen, dass es für uns keine Rolle spielt. Wenn du die schlägst, dann, also wenn du dann gehst du als Favorit ins Finale. Dann bist du, wenn wir die im Halbfinale schlagen, dann wärst du ja im Normalfall auch deutscher Meister. Und dann hast du das Ding endlich. Aber ich befürchte, ich werde nie deutscher Meister, um das Thema nochmal aufzugreifen. Nie
deutscher Meister. Ist auch so. Naja, wir greifen das Projekt auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal an. Also dann mal schauen. Ich meine,
wir beiden, meinst du?
Wenn Tolle Wickler dann Olympiagold geholt haben und dann 22 freie Bahn ist, weil die dann machen die monatelang Malle Urlaub und werden sich nur noch geben, dann ist da vielleicht nochmal die Chance da. Ich würde die Feier auf jeden Fall gerne noch mitmachen, aber eine Feier gab es ja trotzdem, weil ich meine, am Ende des Tages, wahrscheinlich, wenn ich dich vorher gefragt hätte, so nimmst du dann lieber Bronze oder lieber Silber, hättest du vielleicht sogar gesagt, ja, dann ist Bronze vielleicht sogar ganz geil, weil halt das letzte Spiel wieder gewonnen hast und mit einem guten Gefühl und sah ja auch gut aus, war ja eh auch eine schöne Story, dann das Abschiedsspiel von Jonas Schröder zumindest erstmal, hast ja auch wieder schöne Worte gefunden danach, so kam auch wieder gut rüber, aber weiß ich ja auch, dass es nicht affektiert war, sondern von der Seele kam. Das war ernst gemeint, was du da gesagt
100%,
hast. 100%,
ja.
So, das müsste eigentlich auch jedem klar sein. So, von daher war es ja dann auch geil. Und dann habt ihr zumindest ein kleines bisschen gefeiert, oder? Ich habe natürlich direkt aus der Ferne die Erlaubnis ergeben und Tommy overruled, dass Bierkonsum auf jeden Fall erlaubt ist. Aber ihr habt ein bisschen genascht, oder?
Boah, ja, wir haben das so ganz spontan. Irgendwie so Svenny, gestern war das ganz schön. Also Tommy, die arme Sau, schreibt auch Mittwochklausur, ne? Saß gestern so in der Nachbesprechung von dem Bronzespiel, saß er so in der Besprechung und ich so, Tommy, was ist heute Abend? Ein Riesenbier trinken? Und er so, nee, ich fahre jetzt nach Hause. Ich muss morgen und übermorgen lernen, ich schreibe Mittwochklausur. Und ich so, oh Mann, Tommy, du armes Schwein, ey. Ja, dann war der weg. Und irgendwie waren wir dann da alleine, ne? So, also einfach ganz stumpf alleine uns in irgendein Café gesetzt und dann einfach ein Riesenbier nach dem anderen weggekippt. Und das ist völlig eskaliert. Also Sven und ich waren am Anschlag, ey. Also es war so spontan auf drei einfach und dann sich völlig aus dem Leben katapultiert. Ich bin so angeschossen. Für alle da draußen ist jetzt gerade, es ist 5:30. Ich war gerade der schlechteste Beifahrer auf dem Planeten. Ich habe gepennt und gestunken, das war's auch. Ich bin auch immer noch in den Sachen, also ich habe immer noch die Sachen an, die ich, glaube ich, gestern direkt nach der Siegerehrung angezogen habe. Ich habe auch noch meine Sporthose an, die ich gestern bei der Siegerehrung anhatte. Also das ist so mein Outfit. Dann kannst du, weißt sehr gut, wie ich gerade, also vor mich, sagen wir mal, wie ich aussehe wahrscheinlich und auch wie ich mich fühle, kannst du eigentlich ganz gut beurteilen.
Ja, also bei mir gab es Samstagabend wohl auch ein bisschen einen, so von daher Sonntag.
Ja, gestern war ich brav, Mann.
Gestern
war
ich, aber kommen wir gleich drauf. Komm, wir müssen noch mal ein bisschen aufbleiben. Ich will zumindest noch mal ein, zwei Sachen etablieren, weil über sportlich aus eurer Sicht werden wir auch noch ein bisschen kommen, wie gesagt, ausführlicher, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen grob schon mal anfangen, wie sich's denn wirklich angefühlt hat. Weil ich sag mal so viel, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe gehört von einer Person, die bei der Beachliga involviert war, also als Helfer, da auch ein bisschen länger mit dabei war, viele Leute kennengelernt hat und dann mir persönlich berichtet hat, dass es ganz, ganz verrückt war, weil tatsächlich bis auf euch wurde der Person von niemandem Hallo gesagt. Also niemand hat dann irgendwie sich mal kurz die Mühe gemacht, diese Person, die alle kannten, mit denen die Spieler teilweise schon so minimale Beziehung aufgebaut hatten, keiner Hallo gesagt. Keiner. Und das ist, leitet ja, glaube ich, schon mal ein, dass das auf jeden Fall irgendwie angespanntes Verhältnis war, dass alle so ein bisschen auf Eierschalen waren, dass die Spieler sich da irgendwie nichts, ja, keine Ahnung, wieder alle Schiss haben, sich zu positionieren, so nach dem Motto. Und dann will ich mal wissen, wie es jetzt für euch, für dich war, verdammt.
Ach, ja, mir ist das, du kennst es auch, mir ist das doch scheißegal. Ich habe natürlich, also ja, ich meine, am Ende, weil es ist natürlich ein schwieriges Ding, ne? Timmendorf kennt man auch und es ist einfach komplett anders gewesen. Ich meine, du warst ja jetzt auch da und hast dieses Event ja von vorne bis hinten mal miterlebt oder so. Und es war einfach, es war nicht das Gleiche, jeder wusste es, aber es war schon irgendwie auch immer dieses Scannen, wenn du aufs Eventgelände kommst und was auch immer und keine Zuschauer. Es gibt ein richtig geiles Bild, wo Leute bei Ebbe so hinter dem Feld stehen. Weil du darfst, wusstest du das? Man darf nicht irgendwie den letzten Meter von dem Strand, den darf man irgendwie nicht sperren oder so. Also es gibt so, da ist dann schon Gewässer und freies Gewässer, ich habe keinen Plan. Irgend so ein Scheiß. Fakt ist, die Leute konnten am Strand hinter dem Kurz quasi so herlaufen. Es standen einfach Leute bei Ebbe, standen die auf solchen... Naja, einfach auf Sand, dann einfach so und haben dann irgendwie freitags noch die Spiele geguckt. Irgendwann wurden die dann auch da weggeschickt und sonstiges. Also sagen wir mal so, wenn Spieler, ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst, wenn Spieler nicht Hallo sagen oder sonstiges, dann war es, weil es einfach eine angespannte Atmosphäre war. Und weil irgendwie alle vorher kirre gemacht wurden und alle aufpassen sollten und was auch immer. Ich habe zum Beispiel gehört, dass sich, sagen wir mal, verantwortliche Personen aufgeregt haben darüber, dass sich während der Siegerehrung dann bei den Frauen wohl umarmt wurde oder so, weil man doch nach außen irgendwie so ein sauberes Bild wahren möchte oder was auch immer. Deswegen war das, also nennen wir das Kind mal beim Namen, das Event war scheiße, weil das einfach ein ängstliches Event war, so, weil jeder Angst haben musste und alles irgendwie vorsichtig war. Das klingt jetzt wieder total hart. Ich will das Event nicht schlecht machen, weil das war das Bestmögliche, was man da rausholen könnte. Das hat jetzt auch keiner schlecht umgesetzt oder so. Es wurde halt im Vorhinein so viel Unruhe und Angst gestreut, dass es halt wenig Bock gemacht hat, wirklich. Hm. So würde ich das mal formulieren. Ist das eine Antwort, also war das die Richtung, die du wolltest? Oder?
Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist glaube ich, schon in Ordnung. Ansonsten, ja, was ich halt, wenn ich dann mal kurz in den Stream mal reingeschaltet habe, wirkte halt dann schon teilweise so ein bisschen unglücklich, / traurig, wenn halt diese paar bestuhlten Plätze dann sogar noch mehr geblieben sind, weil ja sogar
gut, machst du jemanden einen Vorwurf?
Das Wetter so, klar, ich wollte gerade sagen, es hat geschüttet, es war kalt, dass du dann nicht vielleicht auch nicht jedes einzelne Spiel guckst, aber es wirkt dann halt scheiße, weil dann die ganzen Leute mit den angezündeten Mistgabeln halt zu Hause sitzen und sich denken, hä, ich habe kein Ticket bekommen, obwohl ich da stundenlang drin war und jetzt sind da 50 Plätze frei von denen, die halt verfügbar waren. Das kommt halt so ein bisschen blöd so. Ansonsten, also es ist schon ein komisches Gefühl, so wenn das dann auch, glaube ich, dann einfach zu Ende ist und dann ist es halt wirklich auch zu Ende im großen Gegensatz zu sonst und können sich jetzt alle auf die Schulter klopfen, die das artig und sauber nach Hause gebracht haben, dann ist es ja in Ordnung.
Ja, genau. So Dienst nach Vorschrift und fertig. Das war's dann auch, ne? War ganz komisch. Auch dieses, die Mucke war immer lauter als die Zuschauer auf dem Center Court, weil die 200 einfach überhaupt nicht gegen diese Mega-Anlage da ankommen und so, ne? Also,
Ja, aber dann sag doch mal, also eine Sache dann auch schon wieder direkt, weil wir hatten ja, wir werden auch noch über Erik Staddy sprechen und Erik Staddy hat ja mal wieder so ein Statement vorher, glaube ich, bei einem seiner Posts oder auf Facebook oder so und er hat irgendwem geantwortet und meinte dann so nach dem Motto, ach, deutscher Meister in diesem Jahr ist doch scheißegal, wenn überhaupt bist du der Corona-Meister. Also deutsche Meisterschaft gibt's für ihn nach wie vor nicht. Was hattest du das Gefühl, wie es so bei den Spielern jetzt quasi wahrgenommen wurde? Also ich meine, es gibt ja auch wieder viele, viele Gerüchte und dass natürlich auch Sinja und Kim da wieder ein, zwei Tränen verdrückt haben und dann wahrscheinlich auch wieder froh waren, dass am Ende jetzt auf jeden Fall eine Medaille auch wieder war. Also wie haben die Spieler das wahrgenommen? War es denn doch irgendwie was Besonderes? Hast du gemerkt, dass die Champions, Tole Wickler oder dann auch eine Sandra Ittlinger, Chantal Obreur, die wahrscheinlich noch am wenigsten, weil es halt für die beiden, glaube ich, sehr besonders ist, dass sie jetzt sich anders drüber gefreut haben, über den Titel?
Ja, merkt man. Also hat man gemerkt, dass es ein bisschen anders war. Also es ist, am Ende war es ein sehr klinisches Turnier. Es war ja auch, was halt heftig war auch, das muss man ja mal ganz klar sagen, in dem Teilnehmerfeld fehlen dann halt Leute wie Jonathan Erdmann oder Dirk Westphal oder wer auch immer, ne? Dann fallen bei den Männern auch noch Lars Flüngen und Yannick Harms aus. Und dann ist das Teilnehmerfeld jetzt auch, also da fehlt halt die, ich will nicht sagen, diese Mittelschicht. Ey, nichts gegen die Teams, die sich qualifiziert haben oder sonstiges. Aber es hatte nicht diesen... Also es hat einfach nicht diesen krassen Stellenwert, beziehungsweise die Competition war es einfach nicht so, ne? Und das ist, also war ganz schwierig, wirklich. Ich kann mich auch nicht so richtig, ich habe jetzt nicht gesagt, hey, ich bin Dritter, weil für mich der größte Erfolg, sage ich dir ganz ehrlich, am Wochenende war, dass ich keinem von denen, die Angriffsfläche von mir sehen wollten, eine Angriffsfläche gegeben habe. Das war das Einzige, was für mich überwiegt. Mir ist scheißegal, ob ich Dritter geworden bin, wirklich. Weil am Ende ist es das, was es, am Ende bist du da Corona-Meister und sonstiges. Es wäre auch passiert, wenn ich jetzt deutscher Meister geworden wäre dieses Jahr, hätte sich schon jeder gehörig Mühe gegeben zu sagen, naja, dieses Jahr, was auch immer. Klar steht das an den 20 Jahren in deiner Vita und da interessiert es keinen mehr, ob das Corona-Jahr war oder nicht, weil du dann irgendwann mal deutscher Meister warst. Aber an sich ist da schon was dran. So, dass Sandra und Chantal sich da mega drüber freuen und dass es für die auch wahrscheinlich eine Überraschung war, weil ich glaube nicht, dass sie sich als Favorit gesehen haben vor dem Turnier. Aber auch da hast du bei den Frauen auch das Niveau, hast du gemerkt, dass da nicht alle, also sagen wir es mal so, es gab schon mal sportlich bessere deutsche Meisterschaften. So würde ich da mal am Ende mal rausstellen.
Ja, das, was ich so abseits von dem Spiel gegen Tolle Wickler von euch gesehen habe, hat mir auch, nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also war echt auch, ich weiß, das Damenfinale hat sich irgendwie, obwohl es dann ja spannend wurde, hat sich irgendwie auch nicht so richtig so angefühlt wie ein Finale. Mhm. Das war sportlich auch von beiden Seiten jetzt auch nicht super großartig, das auch wenn natürlich Sandra und Chantal es gemacht haben. Ja, aber das ist, ja, da ist schon irgendwie was dran. Also man hat schon gemerkt, dass da dann doch vielleicht ein, zwei Klemmerchen drumherum sind im Nachhinein.
Mhm. Ja, ist auch so. Deswegen, also, ich meine, jetzt muss man ja sagen, also natürlich gab es ein paar Highlights, ne, und gab ein paar coole Stories jetzt beim Turnier und was auch immer, ne. Ich meine, wenn wir jetzt mal an Moritz und Rudi denken, die so Fünfter werden und was auch immer, ja, mega geil. Rudi spielt da überragend und was auch immer, alles cool. Auch wichtig, dass Jonas Schröder nochmal im Halbfinale war, auch wenn es dann ja fast schon, ich will nicht sagen, tat mir leid, dann sein letztes, dass er mit zwei Niederlagen aus seiner Karriere geht oder seiner Profikarriere. Ich mache gerade so ein paar Anführungsstriche. Also coole Stories gab's, aber es war wirklich, also, nee, also mir fällt es gerade auch schwer, darüber irgendwie so einen Hype auszulösen, merkst du selbst. Und das ist nicht nur, weil ich noch komplett angeschossen bin, sondern einfach nur, weil es irgendwie halt komisch war. Ja.
Hast du ein bisschen Insight so Pony-Spiel?
Die waren das ganze Wochenende nicht gut. Ich habe die nicht richtig spielen sehen, weil die dann ja auch, die haben ja früh verloren und waren dann in einem anderen Baum. Und damit hatte ich auch nichts mit denen zu tun und irgendwann waren sie raus. Aber ich habe die nicht, also die hatten echt Probleme. Die hatten Probleme, ihre Shots abzuschießen. Die waren im Zuspiel nicht so stabil. Das war ganz komisch. Ich hatte die eigentlich, also ich hätte die besser im Kopf gehabt, so. Aber irgendwie sind die überhaupt nicht reingekommen. Schon das erste Spiel hat er recht verloren und dann mit der Unsicherheit weiter vielleicht dann doch irgendwie den Kopf gemacht, dass sie da einen Titel zu verteidigen haben oder zumindest irgendwie ins Finale müssen, weil sie da Druck haben. Keine Ahnung. Ich habe auch nicht mit ihnen gesprochen. Ich habe wirklich keinen, also denen bin ich will nicht sagen aus dem Weg gegangen, aber die, mit denen ich gar keinen Kontakt gehabt jetzt dieses Wochenende. Die waren dann irgendwann, krass. Ich meine, die waren nur Samstagnachmittag raus einfach dann. Ne?
Ja, und es hätte auch ein bisschen früher sein können. Also ich habe große Teile des Spiels gesehen gegen die Wölfe und wenn die Wölfe nicht mal wieder den Wolf Classic im ersten Satz machen und völlig sinnlos da so ein Ding nochmal außer Hand geben, also den hatten sie ja schon sowas von gewonnen, dann geht das Ganze auch vielleicht ganz anders aus. Also ja, das muss man so ein bisschen, also ich würde sagen, ganz klar neben Fretschner-Sova, ich meine, gut, muss man ein bisschen entschuldigen, weil Robin halt ewig raus war. Es ist für die beiden trotzdem irgendwie enttäuschend, weil du guckst halt immer noch auf die Namen, aufs Teamkonstrukt und würdest dir halt mal wünschen, dass sie halt nicht Letzter wären, während der kleine Bruder mit Milan Sievers, der auch nicht viel trainiert hat in letzter Zeit, dann irgendwie danach Fünfter wird. Das ist halt ein bisschen unglücklich. Also das sind so vielleicht die kleinen Enttäuschungen, oder? Die Personalien, die ich jetzt genannt habe.
Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, Fretschner-Sova als Letzter dann raus, weil sie halt dann diesen Gruppen, also die dürfen halt das erste Spiel nicht verlieren, ne? Dann haben sie, also dann geht's halt, aber haben ja dann, glaube ich, in der ersten K.O.-Runde dann halt die beiden Ponys, die dann gut spielen und dann halt über sie drüber fahren. So, und dann bist du halt Letzter. Du darfst halt dieses erste Spiel nicht verlieren, ne?
Ja, gegen Hamburg.
So, das sind halt so Sachen. Genau. So, und das ist halt, das darf nicht deren Anspruch sein, egal wie fit Robin, also wenn Robin spielt, dann müssen die solche Teams, also mit dem Anspruch, den dieses Team hat, müssen die schlagen. Aber man hat das auch schon, die haben ein Abschlusstraining, die Gebrüder Fretschner haben ein Abschlusstraining, also so war Fretschner gegen Sievers Fretschner trainiert. Und man hat schon gemerkt, da ist also immer irgendeine Anspannung da. Also so gut sie sich irgendwie verstehen und auch glaube ich auch, dass die beiden sich verstehen, ist das schon irgendwie so, das ist im Kopf ist da ganz schön viel los. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht bei denen. Also gerade bei diesen Gebrüdern, so diese Thematik, dass der Jüngere von allen gehypt wird und der andere jetzt den Durchbruch nicht so richtig geschafft hat, das ist auch nicht leicht. Also ich will da auch nicht tauschen. Das ist schon, weil das da von außen immer viel ekelhaft reingebracht wird.
Ohne Scheiß. Ist es. Also ich meine, zum Glück sage ich jetzt ja, weil ich finde beide super nette Kerlchen so. Ich habe Lukas jetzt schon ein bisschen besser kennenlernen können, sind beides richtig gute Jungs, die glaube ich aus einem sehr stabilen Elternhaus kommen.
100%.
Aber deswegen habe ich das Lukas ja auch so sehr gegönnt, dass er mit Steven van der Velde da das Top-Turnier gewonnen hat und da mal ein Statement gesetzt hat. Aber ansonsten, wenn das nicht gewesen wäre und da jetzt auch ein schlechtes Ergebnis gewesen wäre, dann wäre halt die Storyline des Jahres, ja, Simon Fretschner safe jetzt schon besser und wird mal viel, viel besser als Lukas. Und das ist halt unangenehm. Mein Gott, Lukas Fretschner ist halt auch ein Riesentalent und wir haben ja nicht allzu viele davon. Also ich meine, noch ist es dann vielleicht even und Simon ist mindestens schon mal sehr nah dran. Ich meine, wenn du mich selber fragen würdest, Hand aufs Herz, würde ich auch sagen, dass bei Simon natürlich noch ein bisschen mehr Potenzial ist und er vielleicht auch jetzt schon sehr, sehr nah dran ist, wenn nicht vielleicht sogar schon gleich gut oder ein bisschen besser ist als Lukas.
Das
ist
aber halt, da gehört es ist so unmöglich viel dazu zu behaupten, noch,
weil die Sample Size halt so klein ist. Es ist super unfair, super undankbar, aber deswegen ist es ja gerade schade. Und dann gerade halt auch mit einem Partner, mit Robin Sova, der jetzt vermehrt einfach schon Probleme hat und du auch nie einen Rhythmus bekommen kannst. Ist ja auch schwierig. Mhm. Also erstmal keinen Rhythmus wegen Corona, dann keinen Rhythmus, weil halt Verletzungsprobleme da sind und nebenher macht der kleine Bruder da so eine schöne Storyline. Das ist schon ist nicht ganz leicht.
Nee, leicht ist es nicht. Ich habe sowieso, am Freitag hatte ich einen ganz guten Talk mit Philipp Bergmann. Wir haben uns über Blockspieler so unterhalten, ne? Und da habe ich auch mit Tommy mal drüber unterhalten, dann noch abends. Blockspieler ist halt echt rar, wenn man da immer so drauf guckt. Ich meine, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich habe da nochmal so drauf geguckt. Und wenn dann Robin Sova schon wieder verletzt ist und Milan Sivas nie wirklich so dieses Commitment zum Profisport macht oder sonstiges, es gibt fucking nochmal in Deutschland keine Blockspieler. Wir haben Julius Tole, wir haben Nils Ehlers und dann ist da nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da kommt dann ganz lange nichts. Das ist richtig, richtig, richtig rar besät, diese Position. Das ist schon heftig. Achso, ich habe dir noch eine Sache. Boah, muss ich dir erzählen, bevor ich das vergesse. Ich war der älteste Spieler im Teilnehmerfeld bei den Männern.
Stimmt. Stimmt.
Ja, Manu Lohmann. Manu Lohmann ist, glaube ich, auch 88er Jahrgang. Manu Lohmann
als Alex Krippes, dass die jünger, also dass die älter sind, aber auch Alex Krippes ist noch unterschätzt jung in Anführungsstrichen, ja, genau. Also deutlich, deutlich jünger als wir. Krass, ey. Du alter
Ich war einfach mit 32, war ich einfach, also Harry Schlegel ist ein bisschen jünger als ich, der ist, glaube ich, war der Zweitälteste und Manu Lohmann wird jetzt erst irgendwie im Oktober oder so 32. Ja, und da wird sich, ich habe jetzt überlegt, es wird sich auch nicht mehr ändern. Also es ist ja nicht so, als wird einer nächstes Jahr, wenn Ernie wieder fit ist und bei den deutschen Meisterschaften teilnimmt, der ist ein Jahr älter, weil sonst wird es wird jetzt ewig so weitergehen.
Ja, gut, ich bin der älteste Spieler. Also da ist die schlechte Nachricht, also Daniel wird halt nächstes Jahr definitiv keine deutschen Meisterschaften spielen. Also wenn er Glück hat, vielleicht mal wieder so in vier, wenn er in den Jungbrunnen danach fällt, aber ansonsten wird das halt schon schwierig.
Ja, vielleicht ist er dann Profizocker. Ja. Aber solange ich den Streaming-PC hier rumstehen habe, kann er nicht üben. Das ist
vielleicht
auch ganz geil.
Vielleicht macht Joni dann ja wieder mit. Joni ist so ein bisschen älter, oder? Kleines bisschen, ich glaube.
Joni ist auch 88er Jahre. Wann ist der geboren?
Ich könnte es jetzt also nachgucken. 12. März. 12.
Ja, guck mal, dann ist der älter als ich. Ja. Okay, und dann Dirk Westphal noch dazu und dann geht's auch wieder. Ja. Also dann wäre es okay, aber wenn das alles so, ja, ich bin gespannt. Also ältester Spieler des Teilnehmerfeldes bei Männern war schon witzig zu sehen.
Naja, kommen wir doch mal auf das Highlight des Turniers, was ja von vielen nach der Meinung euer Halbfinale war. Ich will mal ein bisschen wissen, wie du es wahrgenommen hast. Also ich meine, ihr macht das sehr, sehr gut. Ihr holt nach dem Spiel euch ein sattes Lob von Clemens Wickler ab, der, glaube ich, wortlaut gesagt hat, die beiden schlagen ultra auf oder irgend sowas, also ultra gut auf, machen viel Druck. Und dann sind es halt so ein paar, also klar, es sind am Ende, kannst du jetzt Kritik auf allerhöchstem Niveau sagen und es sind ein, zwei Sideout-Fehler einfach zu viel, aber es sind dann halt so zwei Schlüsselelemente für mich. Ich meine, den einen aus der Rallye, ich glaube zum irgendwer hat 15, das ist eng und aus der langen Rallye haust du so einen zweiten Ball, dann halt Clemens, der irgendwie gut verschiebt auf die
genau
6 halt mitten auf
die,
aufs Spielbrett
genau,
und er verteilt ihn perfekt und dann hat er in der langen Rallye dann danach nochmal diesen Magic-Touch mit seinem rechten Patschehändchen, wo er einfach gegenhaut und das sind halt zwei Dinger, die er entschärft, die sonst definitiv Punkte für euch sind und da gewinnt ihr den ersten auch. Und dann geht ihr halt mindestens mal in einen komplett offenen dritten Satz und wer weiß, was passiert. War das schon ärgerlich?
Ja, absolut. Also das waren genau die beiden Kontakte, die du jetzt auch aufgezählt hast, hätte ich jetzt auch genannt. Und wenn wir die machen, dann denke ich auch, dass wir den Satz gewinnen. Und dann sind wir, und auch mit der Aussage, die Clemens dann getroffen hat, nämlich, dass wir dann ultra gut aufschlagen und halt, was wir gut gemacht haben jetzt am Wochenende, also ich meine, ich habe ja im Endeffekt Ass oder Arsch gespielt so das ganze Wochenende, weil ich muss auch zugeben, meine linke Flanke ist auch angeschossen. Also ich kann es ja jetzt auch mal offen und ehrlich sagen, weil nur noch die EM ansteht. Ich war halt auch nicht fit jetzt dieses Wochenende. Also ich habe ja wirklich, ich konnte, weißt du, wie oft ich hart diagonal geschlagen habe? Vielleicht dreimal im ganzen Turnier oder so. Davon ein bei 19 bei dem ersten Satz auch noch eins gegen Clemens und Julius. Weil ich einfach mit der Rumpfansteuerung konnte ich das nicht, mit der Rotation keine Chance. Also weil die rechte Bauchmuskulatur war ja kaputt und jetzt hat die linke überkompensiert und ist, ich glaube nicht, dass da irgendein Faserriss oder so ist, aber auf jeden Fall ist da alles zu. Die linke Flanke ist ja einfach völlig zerschossen. Und dann bin ich der sonst 80% diagonal hart am Schieß ist plötzlich bei der deutschen Meisterschaft und kann eigentlich nur Shot abschließen. Dafür hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also da war mal ganz ab. Und deswegen bin ich im Aufschlag halt einfach all in gegangen, weil durchlaufen, blocken und was auch immer, das war auch alles instabil im Rumpf und was auch immer. Also wir haben im Endeffekt ohne Block gespielt, ja, und im Aufschlag halt Vollgas, ne? Das Gute ist, dass wir halt, wenn ich Topspin mache und da eine gute Quote habe und Sven verschiedene Flatter einstreut, dann nervt das auch ein Top-Team, weil wir halt einfach immer wieder einen Rhythmuswechsel haben und immer wieder Druck auf den Gegner ausüben. Und weil wir halt auch, naja, wenn es schlecht läuft, machen wir halt, ich glaube, das war auch gegen Fretschner Sievers oder so. Wir machen halt irgendwie, zur Not machen wir halt dann 12 Aufschlagfehler, ne? So, scheiß drauf, auf gut Deutsch. Also die Spiele waren ja zero ansehnlich von Sven und mir, aber halt mit Dauerdruck so richtig nervig. Du kriegst halt keinen, außer direkt Punkte geschenkt kriegen, du kriegst keine leichten Punkte erspielt. Und das ist halt, also das haben wir dieses Wochenende gemacht. Fühlt sich ein bisschen komisch an, immer so dieses All-In zu gehen, weil ich ja eigentlich lieber Volleyball spiele.
Ich mag den Stiefel bei euch echt gerne. Also ich bin ja eh schon lange so ein kleiner Kritiker von eurem zu taktischen Aufschlagen, aber das ist halt wirklich, wenn es funktioniert und ein bisschen Rhythmus da ist, ist das schon ekelhaft. Und man muss ja Svenny dann auch wirklich loben für seine Entwicklung. Meine Fresse, der hat auch Clemens Wickler einfach einen kurzen Float als Ass geschlagen, hat ihm das vor die Füße gehauen.
Gesehen,
also mach das mal gegen Clemens Wickler. Das ist schon, das ist dann wirklich halt brutal. Und das ist dann so eine extra Qualität. Und ich meine, wenn das Lob von einem klaren Top-Team der Welt kommt, dann ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass es halt dann eine Weltklasse-Fähigkeit, die ihr als Team dann mitbringt, dann euer Ausschlagsniveau, wenn es gut läuft.
Ja, ist auch so. Das ist ja das Krasse, dass wir so die einfachen Sachen schlecht machen, aber wir halt so ein, zwei Elemente haben, wo wir halt echt wirklich uns von niemandem, das wissen wir
mein
ja auch.
Mein Lieblingsmoment, ich glaube, du tuschst vorne gegen, ich glaube, gegen Clemens den Ball. Das Ding fliegt dann wirklich so als Cut auf 20 Zentimeter so steil
Was
runter.
Was macht Sven Winter
Svenny
da bitte?
Hat einen, ey, und also das war wirklich ein außerirdischen Touch da unten. Ja, also nicht nur, dass er drunter ist, wie der Pfeil schnell, er kriegt Höhe in den Ball und spielt ihn dir wirklich perfekt an und ja, du haust dann in den anfliegenden Block von Clemens Wickler und ein Punkt und dein Gesicht danach ist eine 1 plus mit Sternchen. Das war aber so herrlich. Einfach dieses völlig geschockte, also, was hast du ja noch nie gemacht. Das
Nein, hat er ja so auch noch großartig. Nie gemacht, Mann. Also wir kommen halt nicht über diese, also über Svens Defense Skills kommen wir nun mal beileibe wirklich nicht. So, es ist einfach, da hat er halt immer dieses, aber er kriegt dann halt am Ende ist so, er hätte auch 5, 6, 7, also er soll lieber die 5, 6, 7 anderen, die wir taktisch vorbereitet haben oder die wir besprochen haben, von denen hat er wieder so einen von 7 verteidigt, die leichten, aber den Magic Touch dann, ja, den verteidigt halt sonst, den verteidigt niemand einfach, ne, das ist einfach so ein Magic Touch dann halt. Ja, das war wild, aber das ist halt so ein, naja, ich sag ja, wir haben halt ein paar Outstanding Skills, aber halt auch wieder so ein paar Sachen, wo du so denkst, oh mein Gott, ey, wir sind da echt solche Touristen manchmal, das ist so heftig.
Hat sich irgendwas geändert, weil du hattest ja mal behauptet und du wolltest es nie so richtig ausführen, natürlich ist ja auch klar, ist ja auch, wäre auch dumm, da ein potenzielles Ass in Ärmel dann einfach mal nach außen zu tragen. Du meintest mal, dass ihr zumindest, was eure Block-Defense angeht, einen sehr, sehr guten Read habt auf die Schlagmuster von einem Julius Tole. Hat sich das jetzt geändert dadurch, dass er jetzt ja vermehrt auch mal zum Schwinger greift und ein bisschen mehr durchlädt, ein bisschen mehr hart schlägt? Oder ist das noch nicht stabil genug, dass sich noch nicht so viel geändert hat?
Nee, also erstmal ist er variabler geworden, zweitens habe ich auch das Gefühl, ich meine, der Sand war relativ hart, nee, der hätte mir den ganzen Spiel oben drüber schlagen können. Der war wirklich, also wir haben ja dann auch ganz bewusst über Clemens gespielt, weil Julius, also ich glaube, der hat jeden Ball gemacht, glaube ich, in dem Spiel. Der hat nicht einen nicht gemacht, meine ich.
Wahnsinnige Quote.
Ja. Und auch mit seinem Handgelenk am Ende, dann versucht man was zu lesen oder so, dann haut er da oben zwischendurch, der hat auch diesen neuen Schlag, der da oben dann irgendwie Richtung 6 lang hart geht oder sowas, der ist dann auch auf einer unfassbaren Höhe abgeschlagen, also Julius Tole will ich, also habe ich auch keinen Bock mehr gegen zu spielen. Also ich ganz ehrlich,
es gab kurz mal ein Zeitfenster, das ist jetzt wieder vorbei.
Ja, das Thema ist durch, ich habe keinen Read mehr, also wir wissen, was er macht, aber die Bälle sind zu gut, so, das ist das Problem, kannst nichts gegen machen. Der schlägt das Ding aus 2 Meter Entfernung immer noch spitzdiagonal, wenn er will, der sieht gefühlt alles oder, also ich glaube nach wie vor nicht, dass er alles sieht. Er nimmt einfach irgendwie unbewusst Sachen wahr und spielt die dann gut zu Ende. Aber es ist beeindruckend, was er da macht. Also 100%, muss man ganz klar so sagen. Mhm. Und im Block ist er auch, nimmt er sich immer mehr Freiheiten oder so, ist immer für mich immer noch nicht, also sage ich auch trotz der Performance letztes Jahr bei der WM, er ist kein absoluter Weltklasse-Blocker, so in dem Skill, aber Disziplin, Position, Timing und so, das wird immer besser. Der Junge, der ist halt einfach, ist ein hochintelligenter Spieler und der wird in jedem Element immer so ein Stück besser. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Da bin ich guter Dinge. Kann man einfach voll, und auch Annahme wird immer stabiler. Zuspiel wird immer stabiler. Das ist schon echt ein guter Arbeiter, wirklich. Also Hut ab.
Ja, also sehe ich ähnlich. Ich sehe das auch so, dass ist jetzt nichts Krasses. Also klar, dass diesen harten Schlag, der jetzt so ein bisschen dazugekommen ist, das ist so richtig merkbar, aber der Rest kommt eher so schleichend. Und es wird vielleicht nächstes Jahr schon sein, dass er dann vielleicht in unserem Ranking einen überholt hat, weil der andere vielleicht auch nachgelassen hat. Aber wenn Julius fit bleiben sollte, gesund bleibt, dann wird er halt in 4, 5 Jahren auf jeden Fall ein paar Plätze gesprungen sein. Weil der sich einfach bis dahin noch weiter verbessern wird. So, von daher... Ja, sind gute Nachrichten. Ich meine, Clemens, der muss auch nur in dem Sinne konstanter und stabiler bleiben, rein von der Gesundheit her. Ansonsten sind es natürlich auch bei ihm noch 1, 2 kleine Sachen, die er verbessern kann, aber Clemens ist schon da. Wir haben ihn den drittbesten Abwehrspieler der Welt genannt und hat noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber was dieses Team wirklich ganz in die Elite bringen würde, wäre halt dann natürlich Julius Tole, der immer mehr so einen kleinen Schritt macht auf diesen nächsten großen Schritt. Ja. Das sieht gut aus.
Ja, genau. Das ist jedes Element ist hat einen Prozess so dabei und das geht alles in die richtige Richtung. Deswegen, ey, richtig geil. Und muss ich auch ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, für so Spiele wie das Halbfinale habe ich auch Bock, ne? Da habe ich richtig Bock, Beachvolleyball zu spielen. Jetzt so nichts gegen Becker Schröder und Bergmann Betzin und Co. und so. Aber jetzt so ein Halbfinale wieder auf dem Niveau dann da zu spielen, auch vor der Kulisse, das hat dann Bock gemacht. Sowas macht mir dann Spaß, auch wenn ich das verliere. Das gibt mir 1000-mal mehr als die 4 vermeintlichen Pflichtsiege, die wir dann irgendwie übers Wochenende eingefahren haben, auch wenn das jetzt arrogant klingt, weil Becker Schröder haben wir auch nicht wie selbstverständlich immer geschlagen, so muss man sagen. Aber hatte ich das Gefühl, dass wir gegen irgendeins der anderen Teams verlieren könnten? Nein, nicht zu einem Zeitpunkt. So, weißt du? Wobei ja auch so ein paar witzige Szenen, das hast du bestimmt gar nicht mitgekriegt, das muss ich erzählen, das ist auch so ein bisschen untergegangen. Es steht 14-12 im Spiel gegen Bergmann Bezin auf dem Center Court. Sven, sie wechseln, spielen die ganze Zeit auf mich, spielen dann auf Sven. Sven, perfekte Situation, spielt einen kurzen Shot einfach mit Netz, baggert den so aus Frust, also der Ball kommt so aus dem Netz raus, ne? Er baggert den so hoch und ist dann halt, also baggert den nochmal so an und ist halt sauer und schlägt den Ball, also beziehungsweise baggert ihn raus, weil er den sichern möchte und schlägt den Ball dann so ins Netz. Aber Philipp steht noch vorne, heißt durchs Netz durch, quasi halb ihm ins Gesicht, der hat ihn wohl ganz leicht berührt oder so, sieht halt aus, als würde er ihn Vollgas unter Netz abschießen wollen, kriegt halt einfach glatt rot und anstatt das Ding zum 15, anstatt das Ding zum 15-12 zu machen, wechseln wir plötzlich bei 14-14 die Seiten und ich denke so, Mann, der Satz ist so unnötig, knapp schon wieder. So richtig beiläufig einfach rot gekriegt, weil er den Ball irgendwie ins Netz geballert hat. Ja, echt. So.
Dafür hat er dann die Bierrechnung gezahlt, war am Sonntag.
Die habe ich sogar gezahlt, ich weiß auch nicht, was gestern los war, ey. Das war eigentlich, naja, komm. Ja, der Jüngere, der trägt die Bälle, der Ältere bezahlt das Bier, ist okay. Ja,
das ist, glaube ich, ganz fair. Hast du es eigentlich diesmal mal endlich, hast es endlich mal geschafft, Bilan Sievers zu blocken? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, nicht ein einziges Mal, Mann. Ich habe sowieso, ich glaube, ich habe am Wochenende vielleicht 5 Blocks gemacht oder so, das war es dann auch. Also mehr,
ja, wenn man gut aufsteigt, muss man noch nicht so viel blocken.
Ja, ich bin auch gefühlt nur 20 Mal durchgelaufen, war das ganze Wochenende. Ansonsten war immer Hass oder Fehler oder Annahme wieder rüber oder sonstiges. Das war eigentlich, also war ökonomisch gespielt. So wie es halt auch mehr ging auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ist okay, dann haken wir das jetzt mal aus eurer Sicht als sehr runde Geschichte ab.
Haken dran machen.
Und machen nochmal im Männerfeld für mich die nächste große Storyline. Und natürlich ist es, also wir haben ja vorher drüber geredet und klar, ist jetzt wieder ärgerlich. Ich habe es clever gemacht, weil ich schon so drüber gesprochen habe und so meinte, ja,
boah, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Das hast du schon wieder clever gemacht. Achso,
müsste man ja eigentlich. Dann habe ich mich am Ende dafür entschieden, boah, ich sehe es eigentlich nicht. Und jetzt kann man halt drüber reden, wie leicht dann auch der Baum war letztendlich. Ich meine, gut harmoniert haben sie auf jeden Fall. Aber ich fand es sehr interessant, weil auch nach dem Halbfinale hat ja Paul Becker, der jetzt ganz gerne mal einen raushaut. Und ich bin mir auch sicher, dass Paul Becker eine Meinung dazu hat, dass Erik Stadi jetzt auf einmal doch teilgenommen hat. Nach dem ganzen Medienrummel und so weiter. Und dann hat er ja, das fand ich richtig krass und das ist also eine richtig geile Aussage, nach dem Halbfinale, was sie dann ja verlieren, was im ersten Satz knapp war, dann hinten raus ein bisschen deutlicher, sagt er einfach so, ja gut, ich meine, da spricht er auch oft drüber, dass sie halt limitiert sind dadurch, dass sie halt keinen Blocker haben und dass sie immer limitieren wird, dann auch ab irgendeinem Niveau und sie nur die da drunter schlagen können und irgendwann hört es dann auf und er sagt halt so klipp und klar, ja, muss man halt sagen, der Blocker gewinnt halt das Spiel und nichts gegen Erik, der hat gut gespielt, aber ich glaube, das hätte jeder Abwehrspieler mit Nils Ehlers gewonnen, dieses Spiel. Das fand ich schon krass. Also ich will von dir wissen quasi, hast du da so ein bisschen was von mitbekommen? So?
Nee, habe ich gar nicht.
Bisschen Gossip, bisschen Trash-Talk, Dirty-Talk, dass es jetzt eine Storyline wird, dass viele da über Erik jetzt so ein bisschen kopfschüttelnd da so raufgucken und sich ihre paar Cents zu denken zu seiner Entscheidung, doch mitzumachen?
Ja, aber auf allen Ebenen. Also nicht nur die Spieler, auch die Verantwortlichen und sonstiges. Also damit hat er sich, also so ehrenhaft, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich kann ja seine Entscheidung auch zu 100% nachvollziehen Bros for Hosts und so und fertig, ne, einfach, das ist ein Buddy von mir und alles andere. Und der hat ja auch wirklich nur seinen Job gemacht da, der hat nichts anderes gemacht, ne, der hat ganz nüchtern seinen Beachvolleyball-Sport gespielt mit seinem Freund und hat mit dem Späßchen gehabt da, beziehungsweise hat den da irgendwie auch supportet und geholfen. Genauso wie er es ja auch bei Facebook, glaube ich, oder auch auf Instagram geschrieben hat. Aber der hat sich natürlich ein bisschen, also Fakt ist, du hast halt an Authentizität verloren. Und die Frage ist, ob jemand, der eh schon immer so ein bisschen pöbelt und sonstiges, sagen wir mal, die Authentizität so wegschenken sollte. Das ist so das, was ich gerade so denke, weil da alles schon sehr, also es gibt schon viele, die da wirklich negativ drüber sprechen und sich darüber, ich will nicht sagen, ja doch lustig machen, kann man schon fast sagen, weil das halt inkonsequent ist, ne? Und das tut mir fast ein bisschen leid, weil Erik ist eigentlich nicht inkonsequent. Also der ist eigentlich sehr konsequent. Deswegen ist es, es war zu erwarten, dass die Leute so drauf reagieren, aber naja, am Ende, mich freut es, dass er einfach gezeigt hat, dass er instant ein guter Beachvolleyballer ist. Und das hat er letztes Jahr, egal ob das mit Armin war, in Jurmala oder so, wo er dann wieder direkt Halbfinale spielt bei einem 3-Sterne-Turnier oder ob das auch mit Paul war beim 4-Sterne-Turnier in Den Haag irgendwie letztes Jahr, Anfang des Jahres und so weiter und so fort. Der zeigt einfach, dass er ein unfassbar guter Volleyballer ist, ne? Und deswegen muss man vor seiner Leistung einfach den Hut ziehen. Dass Nils da auch ganz befreit gespielt hat und die Block-Defense von denen gut ist, das war zu erwarten. Und die haben dann auch ihre Pflichtsiege eingefahren, ne? So, ja. Deswegen, also ich freue mich für Erik, aber der hatte auch gestern kein großes Ding draus gemacht. Das war bei der Siegerehrung so ein bisschen, klar, Tolle Wickler freuen sich, dass sie deutscher Meister geworden sind, so frei nach dem Motto, wir haben unseren Favoritenstatus irgendwie haben wir durchgearbeitet. Nils hatte Spaß. Erik war es egal und Sven und ich war auch eher so, naja, hast keine Angriffsfläche geboten. Also es war bei der Siegerung schon, also wenig Emotionen, sehr abgeklärte Runde, die sechs Herren, die da drauf standen, so würde ich das mal formulieren.
Ja, gut, aber ich meine am Ende, die Hater sind überall. Ich würde es dann am Ende des Tages schon immer noch gerne so sehen aus dieser Storyline. Ja, nochmal kurz, wie gesagt, der Reminder, ich weiß, die Hairline lässt langsam ein bisschen nach bei Erik und er sieht vielleicht ein bisschen älter inzwischen aus, aber der Mann ist halt 24 Jahre jung.
Ja, ich
und
weiß.
Der bleibt auch noch fast ein ganzes Jahr 24, hat im Juni, glaube ich, Geburtstag. Er ist wirklich halt 2 Jahre jünger als Svenny und ist jetzt zweimal schon mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Konstrukten, die alle nicht höchst professionell aufgestellt waren, ist er Vizemeister geworden und jeder weiß, wie gut er ist. Und ganz ehrlich, das ist ja der nächste Punkt. Eigentlich müsste man jetzt da drauf gucken und sagen, ja gut, was macht man denn jetzt eigentlich? Ich meine, was macht man, wenn jetzt Lars Flüggen wirklich sagt, ey, Olympia klappt vielleicht nicht, weil er jetzt verletzt ist und nicht spielen kann und Olympia qualifizieren sich dann auch einfach nicht. Und er sagt dann, ja gut, ist jetzt echt schade, ist ein scheiß Zeitpunkt aufzuhören, aber ich traue es mir nicht zu, nochmal 4 Jahre zu investieren. Das war's für mich. Ich werde vielleicht ein bisschen Tour spielen. Das bedeutet automatisch, Nils Ehlers braucht einen neuen Spieler. Und dann gucken natürlich alle zu Svenny. Man liest ja jetzt auch schon überall, dass der DVV jetzt quasi schon verlauten lässt, dass man Svenny nach der nächsten Saison, also nach 2021, nach Olympia, dann gerne dann in der Saison in Hamburg sehen würde, als Partner dann wahrscheinlich von Nils Ehlers. Eigentlich muss man da jetzt drauf gucken und sagen, es ist, wenn es dieses verrückte DVV, Hamburg und was auch immer Konstrukt, zentralisiertes Thema nicht geben würde, würde man da drauf gucken und sagen, ja, ist so ein geiles Match. Auch für Nils Ehlers in nächster Zeit. Mach doch einfach weiter. Erik Stadi wollte eigentlich früher zumindest eh mal richtig Profi haben und eh mal endlich seinen richtigen Blocker für länger mal dabei haben. Die beiden verstehen sich hervorragend. Es ist doch ein Match made in heaven eigentlich. Dann kommt wieder in Perspektive, kann man mit Erik Stadi eine Olympiamedaille holen. Ja. Aber das ist halt, pervers eigentlich. Ich gucke immer noch auf dieses Riesentalent und du bist mit 24 einfach immer noch ein Talent im Beachvolleyball. Ja. Ich meine, klar, Erik ist gerade auch verhältnismäßig nicht topfit, wird halt trotzdem Vize-Deutscher Meister und der Körper macht vielleicht hier und da mal ein bisschen Probleme, aber der wird sich auch ganz schnell wieder fit machen können. Es ist halt immer noch so ein bisschen komisch alles.
Ja, ist es. Das hast du schön zusammengefasst. Aber da, wir werden diese, das ist mir jetzt auch aufgefallen, also es ist ja auch, wir werden diese Zentralisierung, die auf so vielen Ebenen einfach quantitativ wie auch qualitativ nicht gut umgesetzt war, zu schnell umgesetzt ist. Und der DVV hat da ja nicht mal Schuld. Das ist ja dieses Potenzialanalysesystem des Olympischen Sportbundes. Die Scheiße fällt von oben nach unten, die müssen es umsetzen. Die Frage ist halt, mit welchem Zeitdruck das umgesetzt wird. Aber wir werden dieses Thema nicht mehr los. Ich hoffe nur, dass da irgendwann Sachen passieren, weil am Ende, du merkst halt, da ist halt auch ganz wenig Vertrauen im System. Ich glaube, die Verantwortlichen, so Niklas Hildebrand oder so, die denken halt, ihre Spieler vertrauen denen zu 100% und du hörst halt im Hintergrund immer nur irgendwie Leute, die sich über den lustig machen, über den aufregen und sonstiges. Und solange da keine gute Kommunikationsstruktur und auch keine Feedbackstruktur ist, ne, um mal wirklich zu verstehen, was die Athleten können, wollen und was es überhaupt ausmacht, irgendwie im Leistungssport oder was es braucht, im Leistungssport irgendwie weiterzukommen oder so, werden wir dieses Thema niemals verlieren. Versprochen, Dick. Das wird uns ewig begleiten, solange wir diesen Podcast machen. Weil es wird sich nicht ändern, wenn da nicht grundsätzlich, und da sehe ich jetzt nur die Chance durch Jürgen Wagner, dass da irgendwas ändert, dass der so ein paar Werte und mal wirklich auch wieder die Sachen, die wichtig sind im Leistungssport und im Beachvolleyball da reinbringst. Aber sonst ist das System einfach, ich sag's ganz ehrlich, es ist festgefahren. So, die Leute sind einfach in ihrer Bubble. So, wir sind auch in irgendeiner Bubble und gucken von draußen drauf und jeder sagt immer, boah, die schimpfen da immer nur rum. Aber einfach nur zu sagen, die schimpfen immer nur rum, ist auch falsch, ne? So, es gibt einfach viele Sachen, die man mal hinterfragen sollte. Und ich habe immer mehr das Gefühl, gerade nach solchen Wochenenden, wenn man viel hört, weil da ja dann auch immer alle vor Ort sind, es wird nicht so viel hinterfragt. Man denkt wirklich auf allen Ebenen, man ist auf einem guten Weg, ne? Und das finde ich so krass, weil wir reden von Endstufe, wir reden von, wir wollen 100% erreichen. Und da muss man mal einen Schritt zurückgehen, mal ein Risiko gehen, mal was anders machen, mal was versuchen oder sonstiges. Und es wird nicht passieren, Dirk. Deswegen, schöner Gedanke, den du da vor meinem Monolog jetzt hier irgendwie losgelassen hast, aber es wird sich nicht ändern. Es wird sich nicht ändern, Mann. Lass uns echt aufhören zu träumen.
Ja, es ist alles interessant. Ich meine, am Ende wird diejenige deutsche Meisterin mit unter anderem einer sehr starken Blockleistung, die perspektivisch vielleicht gar keine Blockerin mehr werden soll, weil auch da wieder das Analyse-Tool ausspuckt, das halt irgendwann ein Limit gesetzt. Das Team, was wieder nicht deutscher Meister wird. Mein Tipp ist in die Wicken gegangen. Laura Ludwig ist jetzt zum vierten Mal hintereinander nicht mehr die deutsche Meisterin, was auch krass ist. Es hört sich das immer noch krass, falsch Mann. An. Es ist auch falsch. Aber ja, also wir wollen jetzt nicht wieder zu doll drauf rumpenetrieren. Aber ich meine, es geht ja schon weiter mit, kannst du vielleicht auch gleich noch ein, zwei Halbsätze zu sagen, zu diesem verrückten Spiel dann wieder Ludwig Walkenhorst. Alter, mit Matchbällen geht das dann die Wicken, die Gründe. Ich glaube, Kira war einfach irgendwann noch wirklich auch schon durch und platt. Kannst gleich was zu sagen, aber am Ende ist es ja eine Leistung von Kosuch Ludwig, die wieder keine Hoffnung macht in Richtung Olympia. Und das ist, also wir können da mal ein bisschen draufbleiben sportlich. Und ich bin mir immer mehr einiger, also klar, wir können jetzt weiter auf den einzelnen Elementen von Maggie Kosuch da irgendwie rumreden. Das ist aber für mich langsam nicht mehr der Hauptgrund. Also für mich jetzt in diesem Jahr zumindest und vielleicht auch mit weniger Raps. Und klar, es war Corona. Aber was halt krass ist und was eklatant ist in einer Damen-Beachvolleyball-Welt, in der immer mehr Frauen richtig, richtig gut zuspielen, die beiden spielen sich gegenseitig so eine Riesengrütze zu. Das ist unfassbar. Und Laura hat drüber gesprochen mit Maggie in der, also ich wollte schon wieder Beachliga sagen, in Düsseldorf beim Top-Turnier, als wir sie interviewt haben, dass es bei ihnen ganz klar der Fokus ist, dass sie diesen einen Pass, den sie im Repertoire haben und den sich beide gegenseitig zuspielen, dass man daraus jeden einzelnen Ball spielen kann. Das ist super und da sagen wir Daumen hoch. Das ist auch eine sehr, sehr reife Ansichtssache, aber du musst diesen einen Pass erstmal überhaupt spielen können. Die spielen einen Pass und der sitzt zu 50% der Male nicht. Das ist eine Katastrophe. Ja. Und dieses Konstrukt musst du dann irgendwie aufbrechen. Es funktioniert nicht. Wenn da Maggie Kosuch mit ihrem Holzhammer jedes Mal wieder diesen Turm dahin haut und Laura Ludwig ist eine der besten, die es gibt, die was so Anpassung, auch im Stemmschritt, die macht da immer noch sehr viel Gold draus. Aber dann siehst du halt in diesem Finale, dass Laura Ludwig keinen Ball mehr auf den Boden bekommt, weil sie da immer wieder versucht, diesen 10 Meter hohen Pass zu korrigieren. Und andersrum ist Maggie Kosuch auch immer noch nicht so weit. Also du kannst sie inzwischen über beide Wege schlagen. Was ja auch Sandra und Chantal gesagt haben. Sie hatten Plan A. Ja. Das war, glaube ich, Maggie mit einer gewissen Taktik dann irgendwie auszuschalten. Das hat nicht funktioniert, weil sie es gut gemacht hat. Und da war Plan B, ja gut, dann gehen wir über Laura und gucken, wie das läuft. Und es geht inzwischen beides. Und das macht echt keinen Mut, Mann. Überhaupt nicht.
Nee, ist auch so. Also jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch mit Tommy drüber gesprochen am Wochenende. Beziehungsweise, wenn ich mit Tommy spreche, heißt es immer, ich erzähle dem was und der, ja, also es ist schon meine Meinung, die jetzt kommt, keine Sorge. Aber ich habe das mit Tommy, auch schon angesprochen. Ich verübel es Laura nicht, dass sie dieses Jahr nicht on point da ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber ich glaube halt fest daran, dass die, wenn es wieder darum geht, dann wird die wieder Feuer haben. Dann siehst du wieder dieses Feuer in den Augen und sonst, das hatte sie dieses Jahr nicht. Und da muss man jetzt mal, also so charmant dieses Beachvolleyball-Ding und auch jetzt da so ein Highlight zu haben am Ende der Saison und so weiter und so fort ist, man merkt bei jeder Sportveranstaltung, dass es gerade schwierig ist. Und eine Sportlerin, die alles schon mehrfach gewonnen hat, die schon 7-mal deutsche Meisterin war und sonstiges, der kannst du es nicht übel nehmen, wenn sie bei diesen deutschen Meisterschaften nicht 100% fokussiert und im Tunnel ist. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe den kompletten Case, den du gerade machst, dass ich zu 100% so, Dirk, bin ich wirklich 100% bei dir. Aber trotzdem kann man es ihr irgendwie auch nicht übel nehmen, dass sie diese Saison so durchlaufen lässt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es ist auch, selbst wenn es nächste Woche bei der EM genauso ist oder so, auch das, es ist wirklich vermeintlich egal. Ich gebe dir recht, ich würde auch im Spielaufbau und im Konstrukt da grundlegend was ändern. Wir haben es ja einmal durch die Blume angesprochen, in der Hoffnung, da irgendwie in so einen Diskurs zu kommen oder mal eine Info zu kriegen. Es wurde ja eiskalt abgeschmettert, nicht böse gemeint, sondern wir wollen den einen Standard etablieren. Ich finde, das passt nicht, vor allem nicht zu Maggie. Und Laura kriegt's halt, Laura würde es auch hinkriegen, eine andere Passflugkurve zu spielen, da bin ich mir sehr sicher. Aber so ist es nun mal. Wir können nur hoffen, dass Laura irgendwann, wenn es irgendwie wieder heißt, dass es losgeht, dass sie dann wieder das Feuer zündet. So, das ist die einzige Hoffnung, weil sonst sehe ich da wirklich, also, ist schwierig. Sehe ich genauso. Dieser World Tour Final Sieg da letztes Jahr, der täuscht über vieles hinweg, so möchte ich das mal formulieren, die Ausgangssituation in der Olympia-Quali.
Das würde ich ähnlich sehen. Aber gut, dann kommen wir doch mal zu diesem verrückten Viertelfinale. Und wie gesagt, Matchbälle für Grüne Walkenhorst. Ja. Ich glaube, Anna Grüne, ich habe jetzt natürlich nicht alles gesehen, alle loben sie in höchsten Tönen, hat das gut gemacht und hat natürlich die ganzen Ansätze gezeigt und hat vor allen Dingen ihre lange, lange, vielseitige Bewerbung mal kurz eingereicht mit noch hier Papa-Unterschrift von Alex Prizel, warum es eine gute Idee wäre, die weiter mit deiner Schwester zusammenspielen zu lassen. Aber dann erzähl mal ein bisschen, was da jetzt los war. Also war es Kiras Physis, die am Ende nicht mehr gereicht hat? War es irgendwie Nervenflattern? Was ist da passiert?
Sie hat einfach bei 2019 eigene Annahme, gute Situation, kachelt sie einfach Linie über die Schulter, Vollgas im Block von Maggie, ne? So, sie hat einfach eigene Annahme und kann das Ding einfach nach Hause fahren. Muss einen Line-Shot spielen, hat bis dahin, glaube ich, jeden Shot immer irgendwie gut über Maggie drüber gespielt oder so. Kira wieder gut zugespielt. Kira sowieso wieder. Also Anna hat das gut gemacht, aber Kira ist einfach mit 50% besser als jeder andere. Die ist so krass, die Frau, wirklich. Die ist jetzt in den letzten Wochen schon wieder so viel besser geworden. Jetzt war es nicht so heiß wie bei den anderen Turnieren und so. Die ist so viel, die ist wirklich mit 50% ist sie die Beste in Deutschland. Das ist krank. Die ist ein unfassbares Phänomen. Das sage ich nicht, weil es meine Schwester ist, sondern einfach, weil die Skills hat. Vom Mindset, von der Präsenz im Block, wie die da kurze Shots zum Teil zurückschmeißt, wie ruhig die zuspielen kann, was die für eine Idee hat, wie die eine Partnerin führt oder so, obwohl die genug eigene Probleme hat, wie die auch von der 4 so links und rechts Winkel schlägt. Out of shoulder habe ich von ihr gesehen, was sie eigentlich, naja, mit Schulterproblemen ungern macht. So. Also die ist halt wirklich... wie sagst du es immer, dieses What if, so, ne? Mhm. Ich habe so ein Case aufgemacht. Was ist denn, wenn die brauchen ein Konstrukt, wo die zweimal die Woche am Ball trainiert, viermal die Woche Athletik oder so, dann kann die sofort wieder World Tour spielen, weißt du? Aber straight away. Und das ist krank. Also da war ich am Wochenende, das hat auch jeder einfach wieder so gesehen, so. Und ich glaube, das war auch in dem Viertelfinale für Maggie und auch für Laura war das nicht leicht, ne? Laura guckt so rüber, sieht Kira, weiß, dass sie Skills hat. Weiß, dass die aus dem Nichts kommt, mit einer 18-Jährigen spielt und die da fast schlagen. Ne? Also das war alles, also dieses Viertelfinale war äußerst interessant. Habe ich mir reingezogen. War natürlich eine Schlacht. Gut, dass dann der dritte Satz verloren geht, ist klar. Und Kira dann mit Kreislauf am Ende sogar irgendwie fast, also alle so, geht's deiner Schwester gut? Geht's deiner Schwester? Ich so, mein Gott, die hatte Kreislauf, deswegen hat die Füße hochgelegt. Ne? Das sah so aus, als wäre die, also alle dachten, die wäre wieder auf ewig kaputt. Überhaupt nicht. Die war einfach nur fertig, weil die drei Spiele am Freitag hatte, deswegen. Aber es war schon beeindruckend zu sehen. Ja, und schade, dass Anna das Ding da Linie, aber auf der anderen Seite, mal so einen harten Schlag bei 2019 ist ja auch okay. Besser als Schubsen. Ja. Also ich kann dir den Vorwurf nicht mal machen. Mein Gott, mal Maggie Vollgas im Block knallen ist auch okay. Dass du dann verlierst, ist ärgerlich. Aber so war es vielleicht sogar besser, weil ich glaube, Kira hätte am Samstag nicht spielen können. Die war wirklich durch.
Ja, und nicht mehr spielen können war ja dann auch. Und dann sind wir, glaube ich, auch beim letzten Thema angelangt, was die Damen angeht. Dann auch leider wieder die Verletzungsprobleme. Tori Binek, der Bauch ist immer noch nicht wieder in Ordnung. Ich meine, du kennst die Problematiken, ist schon wieder aufgebrochen. Ja, es ging schon wieder nicht mehr weiter. Ich kann das
jetzt 100% verstehen, ja.
Ja, Juli Sude, Knieprobleme, musste auch aufgeben. Das ist... alles ein wenig schade dann auch, vor allen Dingen im Damenfeld, wenn man im Nachhinein drauf guckt, dass sich da nicht final ausgespielt hat, sagen wir mal.
Ne, ist auch so. Aber ich glaube, Juli hatte irgendwie, die hatte Probleme, weiß nicht, linkes Bein oder so, die ist, glaube ich, auch umgeknickt irgendwie im Training. Also die hatte auch die ganze Zeit mit Bandage gespielt oder so. Ja, die muss dann auch, ich meine, aber auch Sinja und Kim haben ganz gut gespielt, so, ne? Ich fand, also jetzt soll ich mal ganz ehrlich sein, ich fand Sinja bis auf im Halbfinale bei 10 beide hat sie einen Line-Shot ins Ausgepackt zum 10-12 gegen Laura und Maggie und bei 13-14 wehrt sie den Ball ab und spielt einen kurzen Poke auf die sich lösende Maggie Korsuch. Ansonsten fand ich die bis dahin, also Aufschlag und auch wieder Defense und Zuspiel und sonstiges, hätte ich jetzt den Case aufgemacht, dass sie die beste Spielerin des Turniers war. So, weißt du? Und also kann die war einfach im Durchschnitt die beste Spielerin des Turniers und die war am Boden zerstört, dass sie dieses Halbfinale nicht gewonnen haben. Weil sie, also die war fix und fertig, ne? Die sind dann auch Dritter geworden so und das war der scheißegal. Die hat sich so abgefuckt, weil die diese zwei Dinger da in der Crunch-Time nicht gemacht hat oder so. Und dabei hat die ein unfassbar gutes Turnier gespielt, so, ne? Das fand ich echt wieder, das fand ich krass, das zeigt aber, was Sinja für eine heftige Wettkämpferin ist. Fand ich, also kriege ich natürlich dann auch super nah mit Tommy immer und so, aber das fand ich, also auch Sinja, wenn du es hörst, ey, du hast, ich habe es ja auch geschrieben, ich fand, du warst die beste Spielerin hier im Turnier und es ist auch scheißegal, ob man da, natürlich kann man mal sagen, bei 13, 14 musst du das Ding machen und da spielt man keinen Poke, ja, ist ja auch so, man spielt dann keinen kurzen Poke, dann haut man das Ding irgendwie auf die 6 und gut ist, ja, so wie ich bei 19 beide diagonal ins Aushau, ja gut, war dumm, aber ist halt ein Fehler von einem Schlag, der zumindest mit Überzeugung gemacht wurde, so, aber naja, also ich hoffe, die Botschaft ist angekommen, also Sinja gut und dann am Ende Dritter, aber auch mit so einem Beigeschmack, da musst du dir das nicht erspielen und sonstiges, in der Gruppe aber auch schon wieder Nationalteam geschlagen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, kein Vergleich gegen Ittlinger Laboureur oder Binek Schneider irgendwie dieses Jahr verloren. So, das ist ja auch eine Ansage. Ne?
Das
auch
war mit Sicherheit auch der Grund, warum du dich so ärgerst, weil du natürlich mit einem sehr guten Gefühl dann da reingehst, wenn du dann Laura und Maggie schlägst.
Wenn du Laura schlägst, wirst du Deutscher Meister.
Auch Deutscher Meister wirst. Also nicht natürlich, ich meine, Sandra und Chantal werden dann auch verdient Deutscher Meister und super Geschichte, freut mich für die beiden, aber dann wäre das halt eine Riesenchance gewesen. Und es ist ja nun mal so, ich meine, Sinja Tillmann bei der illustren Karriere, die sie zumindest jetzt auf nationaler Ebene schon hatte, weil sie ja wirklich mit verschiedenen Partnerinnen die deutsche Tour schon dominiert hat, dass es trotzdem dann natürlich auch noch nicht diesen deutschen Meistertitel gab. Also ich denke mir immer noch so, der wird irgendwann überfällig sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Sinja nicht nochmal deutscher Meister wird. Also, aber ich meine auch, es ist, aber trotzdem, es schmerzt halt jedes Mal wieder aufs Neue so.
Und so nah wie dieses Jahr und dieses, also es war schon wirklich eine Chance und so nah war sie. Also letztes Jahr hatten sie auch schon dieses mega knappe Halbfinale, hätte sie aber im Finale auch dann fitte Borgasude schlagen müssen. Das wäre vielleicht dann nicht möglich gewesen. Aber dieses Jahr, also mit dem Ding dann am Ende des dritten Satzes im Halbfinale und dann gegen Chantal und Sandra spielen, wo du weißt, du hast bisher jedes Aufeinandertreffen irgendwie für dich entschieden. Dann wär's der deutsche Meistertitel gewesen für Team Witten. So sind es ja nur zwei dritte Plätze, ne? Aber am Ende, ich möchte halt auch nochmal sagen, ich mache jetzt hier auch nochmal Politik so, ne? Am Ende, wenn du überlegst, dass, okay, jetzt kommt ein Sportdirektor, der natürlich sagt, ja, Alex, du bist doch in der Bundeswehr und die Kim ist auch bei der Polizei und so weiter und so fort. Aber mit dem, was wir machen, mit den Mitteln, die wir haben, nämlich wir zahlen unsere Trainer erstmal viel zu schlecht, ja. Wir müssen alles selber organisieren. Wir haben keine Physios dabei. Wir haben also dieses ganze Konstrukt. Wir haben keine Reisekostenübernahme und so weiter und so fort. Wir müssen alles selber planen und sonstiges machen und so weiter und so fort. Der Abstand zu den Teams, die in dem System sind, der müsste größer sein. Dafür, dass da viel bessere Infrastruktur herrscht. Die ist immer noch nicht perfekt für Leistungssport, aber die ist auf jeden Fall um ein Vielfaches besser. Und dass der Abstand da nicht größer ist, heißt, dass irgendwo gute Arbeit gemacht wird und irgendwo Leute sind, die vielleicht auch gut genug sind. Und das immer wieder wegzuschieben und mal zu verneinen oder zu negieren, ist einfach nicht, also hat nichts mit Leistungssport zu tun, egal wie sehr man zentralisieren muss oder nicht. Wenn diese Teams nachweislich immer, wenn die im direkten Aufeinandertreffen oder auch international oder sonstiges ähnliche oder gleiche Turnierergebnisse machen, dann sind die eigentlich höher anzurechnen als die der Nationalteams. Ich will da jetzt, für mich ist es egal, ich mache jetzt gerade einen Case für Sinja und Kim auf, ja, mir persönlich ist es relativ egal, aber das muss mal bitte jemand da draußen verstehen. Es gibt hier so ein paar Mohikaner, die hier draußen rumfetzen, die hier in Witten sich morgens jedes Mal das Feld haken müssen, weil da die Hobbyvolleyballer nachmittags dann da wieder irgendwelche Kuhlen reinlaufen oder sonstiges und der Abstand ist nicht groß genug. Er müsste größer sein zu diesen Teams. Ich hoffe, das soll nicht negativ klingen, aber das muss mal verstanden und akzeptiert werden, dass dieses geschlossene System mit alle Werte ausgehebelt oder so, das kann man sich erstmal nicht, kann sich der DVV nicht leisten, von der Kohle her das gut umzusetzen und zweitens braucht es auch nicht, weil woanders auch Kompetenz ist und auch Volleyball gespielt werden kann. Das ist so mein Take, glaube ich, den kann man nach den deutschen Meisterschaften anhand von Sinja und Kim wieder ganz gut machen.
100%, das ist einfach so. Ich meine, meine Meinung dazu habe ich ja schon lange gesagt, ich fände es einfach clever und also wirklich clever, dann einfach zu sagen, komm, die gute Arbeit, die da geleistet wurde, mit der wir nichts zu tun haben, gar nichts, da sind wir jetzt einfach mal clever und schieben den Bundesadler mal davor, annektieren Team Witten quasi offiziell in so die Stützpunkte und sagen halt dazu, okay, es gibt Hamburg, es gibt Berlin, es gibt ja irgendwie auch noch Stuttgart und dann gibt's halt meinetwegen auch noch Witten und da werden halt auch gute Teams ausgebildet, die auch international spielen. Dann ist doch eine super Sache, dann schieben wir uns ja wieder vor, lassen die machen, schwieren da vielleicht so ein kleines bisschen Fördergeld dahin, damit es ein kleines bisschen leichter wird, sorgen auch dafür, dass zumindest sowas wie mal Kostenübernahme passiert und dann ist doch alles entspannt, dann ist doch alles super und es ist halt wirklich so, das würde alles entspannen und wäre letztendlich clever.
Genau. Ja. Aber entspannt und clever können wir nicht. Wir machen immer schwierig. Ja. Ist auch so geil. Das ist auch so. Jeder in Deutschland sieht, dass Rudi Schneider in den letzten drei Monaten einfach massiv besser geworden ist. Ne? So jeder. Und jeder weiß auch, womit das zusammenhängt. Aber auch das wird wieder so. Es war ein bisschen unglücklich, dass jetzt so Waldemar Uhrek irgendwie drauf angesprochen wurde, als Düsseldorfer Trainer, der dann jetzt irgendwie so als der Schmied von Rudi irgendwie so dann von Beachvolleyball.de dargestellt wurde, hat auch wieder für Belustigung in unseren Reihen gesorgt, weil halt Rudi eigentlich, also er trainiert halt fünfmal die Woche bei uns. Ne?
Er trainiert frag ja nicht ihn halt selber. Moritz. Frag Rudi ja, halt ja, mal genau. Selber, wem er es zu verdanken hat. Der ist der Erste, der sagen wird, ja na klar, das hat mit Hans zu tun, hat mit Tommy zu tun und das hat mit der Trainingsgruppe zu tun.
Und der Trainingsgruppe zu tun, genau. Ja, das ist halt so. Aber ich habe auch, und für Rudi, ey, das hat mich so gefreut, als der die Gruppe gewonnen hat und im Viertelfinale war. Ich hatte Freitagabend, so, wir hatten da beide die Gruppe gewonnen, dann waren wir im Spielerbereich. Da muss ich mal übrigens mal Shoutout an, also da auch mal jetzt wird es viele Leute wundern, ey, an David Klemperer und seine Crew, die da wirklich einen geilen Spielerbereich hingezäfft haben, weil wir waren ja eingesperrt, wir durften nur da essen, wir durften nicht raus oder so, aber dafür, weil sonst da, wo eigentlich der VIP-Bereich ist oder so, haben die halt den Spielerbereich hingemacht und da war wirklich immer gut Essen da, verschiedene Getränke, also die Infrastruktur, da muss man ehrlich sagen, der Stream lief da den ganzen Tag und so weiter und so fort, da muss ich erstmal einen Haken dran machen, auch mal was Positives, auch mal loben, auch mal Danke sagen, Dirk, weißt du? So. 100%. Und da habe ich Rudi getroffen an dem Freitagabend und habe ihn, der war mir irgendwie danach, ich habe den dann mal einmal in den Arm genommen, habe so gesagt, egal, Glückwunsch, das fand er, glaube ich, an. Das war ein schöner Moment mit mir und Rudi. Ja, das war cool. Ja, das ist eine gute Entwicklung. Und ich mache jetzt noch, wenn wir gerade dabei sind, ich bin gerade in so einer Restalkohol-Laberlaune hier, falls das noch nicht aufgefallen ist nach 50 Minuten. Ich mach mal so ein Case auf, warum denn nicht so ein Rudi und so ein Fretschner zum Beispiel zusammenschweißen so und sagen, ey, Fretschner, ab mit dir nach Witten, da sind zwei Jungs, die haben zwei gute Trainer, die sind besser als ihr, aber von denen könnt ihr was lernen und ab dafür, macht jetzt nochmal ein Jahr. Und das gleiche bei den Frauen irgendwie. Kim und Sinja aufsplitten, da zwei junge Blockerinnen dazu, Svenja Müller dazu. Dann hast du einfach einen vier Teamstützpunkt oder was auch immer. Schickst noch einen jungen Trainer dahin, der da sogar noch lernen kann. Der
ausgebildet wird.
Ja, genau. Hans
und auch von
Tommy natürlich
schon die Welt lernen kann.
Natürlich. Und dann machst du da einen Haken dran und sagst, hey, das war ein smarter Move. Also, ja. Kann mal bitte jemand die Passage vielleicht mal irgendwie Jürgen Wagner vorspielen?
Es wird oder so jetzt halt nicht mehr passieren, aber bitte, nein, ihr habt den perfekten, sinnvollsten Pitch gerade bekommen. Ich meine, klar, das einzige Gegenargument kann jetzt sein, wenn ihr halt für Simon Fretschner jetzt schon einen ganz anderen Partner im Kopf habt und es deswegen nicht geht. Aber allgemein, die Entscheidung, das genauso zu machen, in einem Konstrukt, in dem es einfach niemanden gibt, keinen einzigen Spieler, der sagt, ey, hier läuft irgendwie was, das kannst du nicht machen und da wird alles nur ruiniert und so und ich fühle mich so unwohl. Es wäre auch einfach mal ein Versuch, wert, quasi das mal so zu machen. Ja. Und würde so deeskalieren und würde zu so einer besseren deutschen Beachvolleyball-Welt führen. Aber gut, ich meine, das Schloss klappt sich schon wieder ein hier gerade gefühlt.
Ja, ist auch so. Also, ist ein schönes Luftschloss, was wir da wieder skizziert haben. Wir werden wieder Feedback kriegen dazu, klar. Und vielleicht wird es ja wieder dem einen oder anderen dann vorgespielt und dann, ist halt. Naja, was, ich hör auf mich darüber, ich rede mich da auch gar nicht mehr drüber auf, falls man es merkt, ich finde das einfach nur amüsant. Naja, erzähl mal von deinem Wochenende, Mann, oder haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich bin interessiert, ich habe Bilder gesehen.
DM ist, glaube ich, dicht, wa? Das haben wir jetzt abgehakt, ja. Also wir können so ein bisschen so grob schnacken und dann sind wir, glaube ich, durch schon für heute, wa?
Völlig wild, ne? Wir haben jetzt irgendwie andersrum gemacht, normalerweise.
Ja, wir sind ja auch direkt ins Topic reingegangen, ab Minute 1 direkt, bam, 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 und jetzt sind wir durch.
Ja, aber das war eigentlich auch mal eine gute Kombination. Mal so andersrum. Finde ich gut. Komm, also ich kann mir gerne einmal noch, dann bevor du mir erzählst, wie dein Projekt läuft, weil ich bin da wirklich brennend interessiert. EM nächste Woche. Ich habe gerade die Info gekriegt, Borger Sude werden nicht spielen. Das ist wohl schon veröffentlicht. Das heißt, Sinja und Kim rutschen wohl nach.
Freut mich riesig. So.
Das heißt, Team Witten wird da doppelt und dreifach hinfahren. Tina Graudina ist wohl positiv getestet worden. Oh. Nastja Kravchenoka da oder was auch immer ist in Quarantäne dadurch, wurde jetzt nochmal getestet. Das ist ja auch so eine Trainingsbubble, weiß nicht, wer da noch alles ist. Ich sehe mich immer noch nicht nächsten Montag irgendwie nach Lettland fliegen.
Es ist immer noch nicht safe, ne? Du kannst es kann jederzeit einfach komplett wieder kippen, die ganze Geschichte. Ja. Habe ich auch das Gefühl. Also ich habe ein bisschen was gelesen hier und da und auch die Aussagen von den Spielern. Es hört sich, also keiner ist wirklich richtig, richtig selbstsicher und sagt, geil, Mann, ich freue mich so sehr auf die EM, die auf jeden Fall stattfinden wird. Das ist, ist schon krass.
Ja, und dann darfst du nicht vergessen, es ist wohl auch noch die Diskussion, dass das wirklich, also es soll wohl ins Olympic-Ranking reinzählen, ne? Also es soll wohl Punkte geben. Und das fände ich halt, also zu sagen, wir machen eine Beachvolleyball-EM, um dann nochmal Presse zu machen für unsere Sportart, finde ich gut. Aber da Punkte zu vergeben, sage ich ganz ehrlich, finde, geht gegen meine Sportethik. Weil das nicht für alle gleich möglich ist, zu jetzigen Zeitpunkt da irgendwie auch. Wir in Europa machen ein Turnier, die Südamerikaner machen keine Meisterschaft, wo die sich gerade irgendwie Punkte holen können oder sonstiges. Das heißt, irgendwie Chile oder was auch immer, die auch so einen wichtigen Kontinentaltitel irgendwie dann auch ins Olympia-Ranking einbringen konnten, können das nicht. Deswegen finde ich das unfair. Und deswegen sollte es da keine Punkte geben. Ich bin da echt so ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass ich diese EM nicht spielen will, weil es am Ende ein Privileg ist, für Deutschland eine Europameisterschaft zu spielen in einer Sportart. Aber ich bin wirklich skeptisch. Also ich. Weißt du, was ich meine? Also, oder bin ich da so alleine mit dem Gedanken? Ich find's komisch.
Wenn sich da wieder natürlich einzelne Spieler und so weiter beschweren werden und das ist irgendwie alles komisch rüberkommt, das ist so. Das ist, also, ich meine, es würden sich alle freuen, glaube ich, wenn eine gute EM stattfinden würde und wenn man noch ein nächstes Highlight hat. Aber im Prinzip, ja, also, gefühlt bin ich jetzt auch dann schon so langsam so, dann sag's halt ab. Dann sag's halt einfach ab. Ich meine, bevor dann eher am Ende wieder, wahrscheinlich, die sind ja auch nicht ganz fit, ich werde gleich nochmal in einem Halbsatz dazu kommen zu Molsorum, wahrscheinlich wird irgendwer ganz wildes Europameister. Ich meine, das einzige Coole für uns Deutsche wäre so, ja, kann es halt sein, dass Tole Wickler Europameister werden? So, auf jeden Fall. Sein. Vielleicht sind die Russen nicht on point, Molsorum sind definitiv nicht on point, da gibt's schon erste Beweise für. Also das wird halt ganz wild, was bei den Frauen passiert, das war auch in den letzten Jahren so, da wird's wild. Und mein Gott, dann, Es wäre auf jeden Fall nicht so. Ja, es ist schwierig, weiß es nicht. Kann mich da auch schwer positionieren. Ich würde mich freuen als Beachvolleyball-Fan, wenn was stattfindet. An sich, wenn man abseits davon drauf guckt, würde ich sagen, ja, dann lass es doch einfach bleiben.
Ja, ist auch so. Das stimmt. Ja, du wolltest auf den. Dann komm, dann sag deinen Take zu dem, sagen wir mal, windigen Spiel, also für die es nicht mitgekriegt haben. Ja, natürlich haben wir das angeguckt. Natürlich haben Tommy und ich uns das angeguckt.
Ist dir was aufgefallen?
Ich bin gespannt. Nee.
Also erstmal, okay, was ganz klar auffällt, ist halt der vermehrte italienische Einfluss. Marco Soluzzi, ja, ja, der, okay, der Coach seit klar. Anfang des Jahres bei, ja, ja, Samoilovs Medins. Also die, ja, haben ja, gut, es war ein Showmatch, was da passiert ist. Wir werden euch den Link, mhm, werden wir euch in die Videobeschreibung machen. Es gibt einen Link für alle, die es noch nicht gesehen haben. Da haben Mulsorum gegen Samoilovs Medins. Wo in war das? Lofoten Islands? Wo ist das, Alter?
Ja, keine also, Ahnung. Ja,
wunderschön.
Halt.
Ey, ja, ja, unfassbar. Krank. Irgendwo in Norwegen, es sieht unglaublich aus. Also am Meer, ja, direkt mit Bergen im Hintergrund und bei extrem viel Wind haben die dann ein kleines Showmatch gemacht. Und ja, also die Letten haben einfach mal unfassbar rasiert erstmal gegen, mhm, ein Team, ja, was offensichtlich nicht on point ist. Und haben
bei Wind,
natürlich
muss
auch,
man dazu sagen.
Ja, bei Wind, ja, was ihnen natürlich auch zugutekommt, aber haben da eine Show abgeliefert. Aber nicht, mhm, nur Show, sondern halt Dinge, die halt auch funktionieren werden. Und haben halt einen ganz, ja, wilden Stiefel gespielt. Halt wirklich so, ja, so Karambula-esk. Und, ja, einer hat die Quarantänezeit, auf jeden Fall die Corona-Zeit, sehr genutzt, weil Alexander Samoilovs stemmt jetzt zumindest fast immer richtig rum.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Der stemmt nicht. Also er stemmt aus der Transition, aus der Abwehr raus, stemmt auch noch jedes Mal Goofy, was teilweise Aufschlag angeht, wenn er dann wirklich mal reinstemmt und auch seinen normalen Angriff, stemmt, mhm, er inzwischen richtig rum.
Ach krass, dann muss ich es mir nochmal angucken. Mhm. Darauf habe ich nicht geachtet. Ich war zu abgelenkt von der Kulisse wahrscheinlich. Und wir haben auch, ich habe es mit Tommy geguckt und wir waren sehr interessiert. Also Mulsorum bei Wind sind nicht mehr so gut, ja, weil anderswo, ja, dafür nicht seine Skills nicht mehr ausspielen kann.
Der Baggerpass von Christian Sorum wird dadurch auch direkt nochmal eine Ecke schlechter, weil es schwieriger, genau, ist einfach bei den Bedingungen. Ja, das stimmt.
Ja, deswegen, also so Wind wäre jetzt ist so ein Case, wo die Weltspitze nochmal durcheinander gewürfelt wird. Mhm. So, das möchte ich nur einmal reinbringen. Ja, aber Fakt ist auch, die sind nicht fit. So, das hat man auch gesehen.
0%. Ja. Deswegen, also für die EM kann es sein, boah, dass sie trotzdem sich den Titel holen. Als Favoriten würde ich sie, ja, definitiv nicht
sehen. Lass
darüber
nächste
sehen.
Woche sprechen.
Ja, das machen wir dann auf jeden Fall. Aber, ja, nur mal kurzer Teaser, ein kleiner Vorgeschmack. Ich meine, wir haben jetzt gespoilert, ein bisschen ärgerlich vielleicht, weil viele vielleicht sehen würden, aber es wird relativ schnell deutlich, dass Mulsorum, ja, ja, dieses Spiel nicht gewinnen werden. Aber es macht trotzdem, genau, Riesenspaß und dann könnt ihr ja mal auf ein, zwei Feinheiten achten. Also alle, die Alexander Samoilovs die letzten Jahre mal gesehen haben, also ich finde schon, das ist ja auch eine krasse Entscheidung. Ich finde ja, ist ja auch nochmal ein Ding, inzwischen bin ich ja wirklich der Meinung, haben wir auch schon mal kurz thematisiert, nicht, dass es irgendwie jemand jucken würde bei mir. Das ist bei mir wahrscheinlich besser gewesen, wäre also für die Halle was richtig, für den Sand hätte ich wahrscheinlich beim Fallschirmstellen bleiben sollen, weil ich, ja, mir dadurch ein anderes Fehlermuster in meinen Stemmschritt reingeholt habe. Und es ist, ja, ja, auch nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, Fallschirm zu stemmen im Sand, hat ganz offensichtliche Gründe, weil man ja eh sehr nah beieinander stemmt und es deswegen, ja, nicht so wichtig ist, ob da jetzt links, rechts oder rechts, links am Ende ist. Aber ich habe das Gefühl, das unlockt bei ihm so ein, zwei Dinge. Und dann so dieser Stiefel, der
einfach
diese
an,
Ultraspielfähigkeit, ja, dieser beiden highlightet, das macht richtig Bock. Also wie gesagt, schaut euch den Link rein, guckt mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Schleine von der Kulisse. Einfach nur was Dummes, ja, da denke ich mir schon wieder, wer hat denn da so reingefettfingert? Das ist der offizielle Account irgendwie, dieser Volleyball World Account. Und dann, ja, haben die es irgendwie geschafft, die haben sich irgendeinen Kommentator eingekauft, der es theoretisch auch ganz okay macht, abseits von so ganz skurrilen Dingen, dass er einmal kommentiert, so, oh, keine Chance bei diesem wunderschönen Sideout von Anders Mohl und einfach im Hintergrund der Schiri die zwei Finger hebt und es einfach irgendwie ein Doppelter war oder irgendwas.
Ja, okay.
Und der Punkt halt vollkommen in die andere Richtung geht. Und da ist halt einfach, der Kommentar ist halt so fast eine Sekunde vor den Spielszenen. Was halt dieses Video, ja, in Teilen komplett ruiniert.
Macht's
kaputt,
ich
weiß.
Verstehe ich immer nicht,
wie man sich so einen Fettfinger-Moment leisten kann. Naja, gut.
Ich weiß es nicht. Wir können nicht immer von uns, das ist ein gutes Thema noch. Dann erzählst du wirklich noch, man, wir überziehen heute. So ein Fettfinger. Was sagst du denn zu der Drops 4-Kopie? Hast du eine Meinung dazu? Hast du mal reingeguckt?
Ja, ich hab's ja, also ich habe reingeguckt, ich habe auch, also das meiste, was ich jetzt gesehen habe, war ja dann wieder Classic, Dirk Berscheid, Julius Bring und
ja,
so.
Ja, Samstag, Sonntag halt,
ich habe aber auch mal zugeguckt, als dann Daniel Hör und Leo Klinke dann da meistens unterwegs waren. Und ja, also, was soll man dazu sagen? Ich meine, klar,
wir haben viel richtig gemacht, wenn alles auch so weitergemacht wird. Da
natürlich.
Haben wir erstmal ein gutes Lob von uns.
Wir haben diese Dinge nicht erfunden, die wir gemacht haben. Wir waren nur die Ersten, die halt 1, 2 und 3 zusammengezählt haben und dadurch halt eine richtig geile Formel gefunden haben, um Sport neu darzustellen. Dass man sich davon einen Großteil der Elemente rausnimmt und Dinge, die man halt nicht umsetzen kann, weil die Plattform dafür scheiße ist, einfach rausnimmt, wie den Chat und dann dazu sagt, das ist natürlich auch clever gemacht, um sich ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, ja, wir machen es anders, ist halt so ein Ding wie, ja, wir legen mehr Fokus auf den Sport. Deswegen sind die Kommentatoren während des Spiels nicht eingeblendet. So, das ist clever. Da muss ich auch sagen, da muss ich den Hut ziehen und sagen, das ist dann clever gemacht. Also keine Komplettkopie und an den richtigen Stellen taktisch halt ein, zwei Unterschiede bewusst gemacht. Ja, und was soll man dazu sagen? Ich habe nicht genug gesehen, um eine Meinung zu bilden. Also ich glaube erstmal, Leo Klinker hat das so ganz ganz gut gemacht,
ja,
auf jeden Fall.
Die ist da echt
nicht,
ja, genau, ja,
nicht ungeeignet für. Da, ganz ehrlich, wusste ich vorher nicht, wie sie das machen würde. Daniel Hör, der hat halt schon eine WM kommentiert, so, ob man ihn jetzt als Kommentator mag oder nicht, da wird jeder seine eigene Meinung zu haben. Das ist so die Geschichte. Und ja, also ein, zwei witzige Dinge waren, ich habe erzählt bekommen, das habe ich nicht gesehen. Die hatten irgendwie so ein Gimmick, wie die hatten einen Ball da. Und dann sollte Daniel ab und zu mal den Ball halten und Leo sollte dann was vormachen. Was
ja,
aber einfach völlig in die Hose ging.
Ja,
weil du erstmal aus dem Sitzen Sachen vormachen, dann ist der Ball aus dem Bildrand raus und so weiter. Ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages, es war halt eine sehr, sehr teure Produktion dahinter. Deswegen war die Produktion okay. Ich find's immer noch krass, wie die es nicht hinbekommen, einen sauberen Full-HD-Stream dahin zu bekommen. Das ist für mich ein Skandal. Das ist peinlich, das ist traurig. Ansonsten rein über Kameraführung, Regie und so müssen wir uns nicht unterhalten. Da waren viele Leute hinter, die sehr viel Geld damit verdienen. Insgesamt, ich meine, du könntest nachfragen, wie viel die Produktion kostet. Du würdest die Antwort bekommen. Wenn man das mit uns vergleicht, dann ist der Vergleich direkt lachhaft. Ansonsten würde ich sagen, rein, weil wir halt Full-HD geliefert haben und ein, zwei Elemente haben, die bei uns einfach geiler sind, waren wir geiler. Jetzt wurden wir so ein bisschen schlechter kopiert. Ja, und am Ende müssen wir das als Ritterschlag nehmen. So sehe ich genauso.
Ja, sowieso ganz. Also, das ist auch, da war ja auch dann ist die Gotha-Versicherung plötzlich als Sponsor da, ne? Weil Gotha ist ja von Sportdeutschland TV so ein Partner, ne? So eine ganz wilde Quersubventionierung laufen dann da. So von wegen, pass mal auf, ich bring die Gotha mit, dann kriegen wir, dann, also auf gut Deutsch, Sportdeutschland hat sich quasi selber bezahlt, so ein bisschen mit dem eigenen Partner, weißt du so. Da musste man bei der Techniker anrufen, die ja sowieso, die hat ja dieses Jahr eh richtig viel Bock gehabt, Beachvolleyball zu sponsoren. Da haben wir bei der Techniker angerufen und sich bestätigen lassen, dass sie Gotha als ein anderer Versicherer auch auf dem Eventgelände sein darf. Ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, auch diese Woche wird entschieden, wer jetzt nächstes Jahr die Tour ausrichten darf, soll, muss, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Da sind wir auch gespannt. Da sind ein paar Agenturen drin. Steht aber auch immer noch im Raum, dass der DVV es vielleicht selber machen möchte oder so. Das wird auch, also die nächste Episode könnte interessant werden, dahingehend auf jeden Fall. Das ist ein kleiner Teaser. Und jetzt ist auch Feierabend, Dirk. Ich möchte jetzt wissen, wie läuft Lirum Larum? Ich halte jetzt die Schnauze, du erzählst, wie war das Wochenende? Dirk Funk war bei seinem Buddy Sir Arne Tegen in Hamburg mit Flo Treiber. Den habt ihr euch eingekauft. Ich habe nur erste Bilder gesehen, eure ersten Post. Die sind alle eine 10 so. Das ist mega geil. Wenn der Podcast nur halb so geil ist, dann absolute Hörempfehlung. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Podcast mehr als halb so geil ist. So, deswegen, bist du zufrieden mit dem Wochenende?
Ja, sehr, auf jeden Fall. Also ich bin erstmal stolz darauf, dass Arne und ich es das erste Mal geschafft haben an so einem Wochenende, wo so klassisches Fehlerbild bei uns, wir uns viel vornehmen, dann am Ende zu viel Alkohol konsumieren und nichts machen, dass wir es diesmal wirklich eiskalt durchgezogen haben. Hat natürlich auch geholfen, dass wir, also jetzt nicht, dass dann Flo Treiber da ist und irgendwie uns groß Ansagen macht und sagt, Leute, lass uns mal einen Businessplan schreiben. Natürlich nicht, deswegen schreibe ich es uns auch auf die eigene Fahne. Es war also der erste gute Schritt, dass wir einfach wirklich durchgezogen haben und zwei Menschen, die wirklich auch keinen Bock drauf haben auf so Fotoshooting und geile Fotos machen, das letztendlich einfach richtig geil war. Also an der Stelle einfach nochmal einen riesen fetten Kuss an Flo Treiber und es ist das nächste Beispiel dafür, dass er einfach, also zumindest bei der Konkurrenz, die out there ist und die ich so kenne, halt so in der Beachvolleyball-Bubble und so andere Fotografen, der Mann ist einfach so gut, das ist unfassbar.
Der ist scheiße gut.
Der ist so krass gut, das ist wirklich unglaublich, dass der noch nicht offiziell weggekauft wurde, dann auch vom DVV und so. Es macht keinen Sinn. Ich weiß, ihr habt Conny Kurt und die macht seit Jahren geile Arbeit, ist ja auch gut so, aber find trotzdem irgendwo Platz für diesen Menschen und bezahl den gut, weil das ist einfach unfassbar, was der macht. Von daher, war das sehr, sehr produktiv. Ich meine, das weißt du gar nicht so richtig, aber es ist ja auch nicht so viel, was dahinter hängt. Es war halt ein bisschen anders, weil ich meine, damals vor 6 Jahren ging meine Podcast-Karriere, ich mache Anführungsstriche, Achtung, ging halt damit los, dass zwei Jungs sich beim Bierchen gedacht haben, komm, drücken wir doch einfach mal drauf und gucken, was passiert und haben uns dann über Monate und Jahre einfach so ein bisschen gesteigert. Und diesmal war es halt ein anderes Gefühl und so ein bisschen komisches Gefühl. Auch nochmal im Vergleich zu dem Onus-Start, weil es da ja dann so was ganz Frisches halt dann für euch war, für mich dann natürlich auch nochmal mit zwei ganz anderen Leuten das nochmal neu zu machen. Und diesmal war es halt wirklich so, einfach viel, ich wollte jetzt sagen kalkuliert, das ist so negativ konnotiert, aber ich glaube, alle wissen damit, was ich meine, weil halt Plane hinterstand, man genau weiß, was man machen will.
Ja, das ist mal eine Idee und nicht so einfach reingefallen.
Dass man eine Idee dahinter hat, ein Konzept dahinter hat. Und jetzt ging es damit los. Haben eine erste Episode aufgenommen, die mit Sicherheit auch sich wieder gelohnt hat und glaube ich auch ein perfektes Beispiel ist. Also wenn es euch wirklich interessiert, was ich in meinem anderen Podcast mache mit Arne, wie gesagt, seit 6 Jahren, der jetzt in dem neuen Konstrukt halt nicht mehr, dann reden wir nicht mehr von Off-Topic, sondern wir reden einfach von Topic, Gott und die Welt. Mhm. Und was uns beschreibt, das haben wir auch in dieser ersten Episode, glaube ich, ganz gut gezeigt. Ich würde uns Selektiv seriös würde ich uns beschreiben, weil wir halt wirklich, also wir fangen an natürlich wieder klamaukig und reden, keine Ahnung, darüber, über die guten alten Zeiten, der man als Jugendlicher naiv irgendwie ins Handtuch gewichst hat und gedacht hat, dass die Mutti das da nicht riecht und so weiter.
Ja,
und
ja.
Hinten raus sind wir dann irgendwie in einem soziokulturellen Deep Talk. Das ist halt so das, was wir machen. Also wir machen das Mikrofon an, machen uns oft auch gar nicht so viel Gedanken und ja, reden über lustige Dinge, machen ein paar dumme Scherze und sind dann aber auch ganz gerne bei ein paar ernsten Themen. Also von daher, alle, die das interessiert und sich denken, ach ja, da höre ich gerne mal rein, und vor allen Dingen alle, die Sörner Tegen noch nicht kennen, weil das lohnt sich. Also,
ja, der ist halt auch ein geiler Typ. Ja.
Alex wird safe, wie gesagt, auch irgendwann demnächst, wahrscheinlich noch in diesem Jahr mal zu Gast sein bei Lirum Larum.
Versprochen.
Also, Lirum Larum, der heißt mein neuer Podcast mit Sir Arne Tegen, den ihr, ja, wenn ihr jetzt die Episode hört, müsste der jetzt auch auf Apple Podcasts und so inzwischen sein. Also ihr kennt das ja inzwischen auf allen Plattformen, auf Spotify ist die Episode seit Sonntag schon raus, bei den anderen plätschert es noch langsam nach. Also hört gerne mal rein, gebt mir auch gerne ein Feedback und ja, wenn ihr direkt schon so Ehrenmänner seid und mich schon eine Weile kennt, könnt ihr ja am besten auch direkt nochmal hier, machen wir auch gleich nochmal bei uns Werbung für die guten alten iTunes-Rezensionen, weil gerade für so einen neuen Podcast ist es halt
ist unfassbar wichtig,
dass man direkt da so 100 hat, ein paar 100 am besten, weil man dann halt gut gerankt wird, irgendwo die Trends kommt und dann kann das Ding halt richtig eskalieren. Und es ist halt krass und es ist ja auch, ich meine, wir haben ja auch immer sehr viel Spaß daran, an diesem Off-Topic-Talk und einfach am Quatschen.
Ja, sehr viel.
Es ist halt irgendwie auch, also alle IGVS-Hörer und da halt IGVS-Hörer, die jetzt vielleicht auch hier rübergerutscht sind und das jetzt hören, ich weiß, euch blutet wieder das Herz, aber ich sag euch eins, es ist halt auch ein ganz geiles Gefühl, mal aus der Nische rauszusteppen. Also es kann halt sein, dass wir...
Ja, weil du nicht festgefahren bist
dass
dann.
Dass wir wieder nur Nischenerfolg in Anführungsstrichen haben werden, mit einer Reichweite, die einer Nische entspricht. Aber es gibt jetzt halt keine Limits mehr. Man redet halt nicht mehr davon. Ja gut, wenn es gut läuft in Beachvolleyball Deutschland, boah, ein Traum wäre vielleicht mal so 20.000, 30.000 Menschen zu erreichen. Das wäre Wahnsinn. So, es ist halt, gibt kein Limit. Und das fühlt sich irgendwie auch ganz geil an. Von daher, Hype ist auf jeden Fall da. Und es wird noch viele, viele schöne Fotos geben, auch auf dem Insta-Account. Ich werde es verlinken unten in der Dings. Also auch Lirum Larum Podcast bei Instagram. Schaut gerne mal vorbei, schaut euch die neuen geilen Werke von Flo Treiber an, der es selbst schafft, dass Arne und ich darauf hervorragend aussehen auf so einem Foto.
Das war ein schöner Abschluss seines Teasers. Das ist geil, gefällt mir. Hier, Instagram-Folgen und sowas alles, ne? Ist auch incoming, ist doch klar. Ja, finde ich gut. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde nämlich gleich mich aufs Rad setzen, wahrscheinlich noch eine halbe Stunde. Ich muss mal das Gift ausschwitzen von gestern. Mir geht's immer noch so schlecht, Alter.
Mal so ein bisschen die Alkohol-Sauna mal anschmeißen da, ja.
Ja, und da setze ich mich jetzt mal schön noch eine halbe Stunde hier aufs Rad. Und ich glaube, dann schmeiße ich mir den Podcast immer auf die Ohren da von euch. Bin ich mal gespannt. Dann kriegst du Feedback von mir.
Naja, gut.
Dann gucke ich mal, ob ich mich dafür hingebe, mal da als Gast aufzulaufen. Aber dann nehmen wir das aber, wenn wir alle drei vor Ort sind, auf, ne? Ist ja klar.
Ja, natürlich. Dann werden wir das wahrscheinlich
machen wir das in
auch videografisch begleiten und so. Und
ja,
da ein kleines Highlight draus machen mit ein paar guten Getränken. Ja. Da. Definitiv, das wird dann zelebriert, mach dir mal keine Sorge.
Okay, dann damit hast du mich überredet. Ja. Ich hab auch ehrlich gesagt diese 5-Sterne-Rezension hier nicht vorbereitet heute, weil ich gestern...
Muss man dir verzeihen. Reichen wir dann nächstes Mal wieder doppelt nach, also von daher auch an
ich
der Stelle.
Ich sehe jetzt gerade, dass da welche kamen. Ja, geil, danke, immer schön weitermachen.
Ja.
Ich lese nächste Woche 2 vor, komm. Wenn da 2 gute sind, lese ich die vor. Dann, sorry, ich bin schlecht.
Ja, ist ja so. Und wir haben definitiv viele neue Hörer, weil das Gute war ja unsere Marketing, unsere PR-Nummer mit diesem Klemperer-Ding, die beidseitig abgesprochen halt war, hat halt
super.
Wirklich gut funktioniert.
Ja, hat gut funktioniert. Hat
also
gut
seitdem
funktioniert.
Läuft es auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal einen neuen Werbepartner haben und da mal die Zahlen vorlegen, wie es jetzt aktuell aussieht, dann kommt da aber mal wieder eine Mark rüber. Also an der Stelle, Dankeschön und lieben Gruß auf jeden Fall an David, dass das so schön geklappt hat mit den Gesprächen vor 4-5 Monaten,
als wir das geplant haben. Das haben wir hervorragend gemacht. Da haben wir ein Jahr drauf hingearbeitet, gut auch diese ganzen Screenshots und so, dieses Beefen so vorbereitet. Diese ganze Spanne, die wir jetzt ein Jahr aufgebaut haben, führt dazu, dass unser Podcast noch erfolgreicher und mächtiger wird, als er eh schon ist in dieser Bubble. Ja, schöner Abschluss, würde ich sagen. Ich bin durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Dann würde ich sagen, hören wir uns doch einfach nächste Woche wieder, wenn wir zur WM schauen, zur EM, dann auch sagen natürlich, ob die überhaupt stattfindet und dann ein bisschen durchanalysieren werden, wenn es wieder heißt, ohne Netz
und sandigen Boden.